Es folgt eine Konversation mit Karl Benno Benesch, einer der größten Legenden des Wiener Laufsports. Karl kommt aus ärmlichen Verhältnissen, dem Gemeindebau Wiens, ist in seiner Jugendzeit Marathons in 2 Stunden 30 gerannt und hat nebenbei in seiner Laufbahn mehrere Laufbewerbe mitgegründet, mitpioniert und hat sonst auch noch allerhand anderen Schabernack getrieben in seinem Leben. Es ist eine unglaublich reichhaltige Geschichte, tief begründet im Wiener Laufsport, Höhen und Tiefen, Krebserkrankungen, Personal Bests, alles, was man sich wünschen kann. Freut euch auf dieses unglaublich, unglaublich menschliche Gespräch mit Karl Benno Benesch, Legende des Wiener Laufsports.
Ja, na, er ist so ein typischer E-Mann 42. Das ist aber blöd für Sie. Das ist angesperrt. Sagst du, nein, das ist nicht betoniert. Da kommt am Mittwoch der Betonierer. Aber, schaut her.
Das ist blöd für Sie.
Am Mittwoch kommt der Betonierer. Wann haben Sie den Lauf? Am Dienstag? Das ist aber blöd für Sie. Sag ich, da können Sie nicht erinnern, ja?
Das ist so richtig ein Wiener
Schreiber. So, also, und ich sage, und was machen Sie jetzt? Ja, sagt er mir, was haben Sie? Da war jetzt dann sofort wieder dann herumgefahren. Auf einmal sehe ich dann da, denke ich mir, alter Schwede, das sind ja meine Gitter. Und hörst, alter, meine anderen Gitter, ja auch noch, die ich schon vor 2 Jahren gesucht habe. Hörst, das sind ja meine Gitter. Super, da sind sie. Und dann hast du auch den Leidensdruck von den, du musst dir denken, die haben ja diese ganzen tollen, schweren Parkbänke da, ja? Haben sie aufgeteilt, der kostet,
ja, also,
da kostet, was du so ein Parkbank kostet?
Was?
1600. Ich meine, das ist, aber das sind ja wirklich die Robusten, ja? Sagt er, schau da, der Herr Sucek, das ist ein Zentralgärtner, sagt er, alter Schwede, der hat die ganzen Neichen da mal aufgeschaut, von den 8 Neichen, ich meine, die kosten dann, sag ich, der Völler von mir 6. Sag ich, alter, gibt's doch nicht, ja? Scheiße! Da hat uns irgendwer die ganzen Neichen Banke. Sagt er, na, fahr ich am Wochenende fahre ich auf der Donauinsel. Sicher da, irgendwo da in der Schwarzlackenau, so auf der Donauinsel, dort wo auch, sicher, unser Parkbank. Sag ich, Alter, was ist mit du? Ja? Frage an, Herrn, entschuldigen Sie, geht's Ihnen noch gut? Das sind unsere Parkbanken.
Oder hast du gewusst, dass es eure sind?
Weil die sind markiert mit der Nummer. Ja? Ja. Nummer? Sag ich, das hat irgendeiner da abgeholt und das bleibt jetzt da. Sag ich, das bleibt sicher nicht da. Das sind die Banken von der Ding. So. Und jetzt komme ich an und ich will den Herrn einmal sehen, weil jetzt gibt es eine Anzeige, weil das kann es aber nicht sein. Er fährt keine 20 Minuten Anruf von Magistrat von Herr Sucek, folgendes. Die Bank, die bleibt dort. Ja? So, das sind unsere. Nein, das sind nicht unsere Banken. Das waren ihre Bänke, ja. Nämlich das, der Herr Bezirksvorsteher sowieso vom 21. Bezirk ist der Meinung, das sind schöne Bänke, die passen genau dort, wo er immer baden will, und dort bleiben sie jetzt stehen. Warum? Weil er der Bezirksvorsteher ist. Sagt er, ich meine, Alter, geht's noch? Ja. Sagt er, die fladern ihm die Bänke. Sagt er, dann fladern sie ihm auch noch zum Beispiel die Hölzer, die Zwischenhölzer, die Schiene, ja. So, sagt er, kommt einer von meinem Felder, diese Sitzbretter, da hat jemand original, der hat eine, die Makita, und hat die mit den Imbusschrauben die Sitzbretter rausgefladert, ja. Sagt er, ich meine, auf was? Das glaubst du ja nicht, ja?
Das glaubst du wirklich nicht.
Auf was für Ideen die kommen?
Ja? In deinem allerletzten Lebensabschnitt wirst du dann einfach Kabarettkünstler. Also
ja,
du machst dann einfach
Stand-up-Comedy. Und der sagt auch so, das ist so, immer Zweifel, du, Hans, ich mache jetzt das Ganze seit 30 Jahren, ich bin ein Gärtner, so, aber was die Stadt Wien jetzt für einen Scheiß aufführt, das glaubst du nicht. Sie haben jetzt die Gartengestaltung, sie mussten das nachher, früher mit meinem eigenen Gärtner, ein Diplom-Ingenieur, der hat Gartenarchitektur studiert. So, der ist wirklich gut. Nein, der darf das nicht machen, muss international ausgeschrieben werden. Jetzt hat das gewonnen, irgendein schwedisches Anwesen, die war noch nie da.
Also, ich
hab
das verstanden.
Also, aber der war billiger und die Jury hat gesagt, ja, der ist jetzt. So, jetzt ist unser Mann arbeitslos, hat nichts. Und dann müssen die das umsetzen, so der vollkommen sinnlos. Der Mann nicht da, der weiß nicht, dass da Frauen mit Kinderwagen drüber fahren, die rumpeln jetzt da drüber, da mal die Lilliput bauen, das geht nicht mehr. Aber sie müssen es durchziehen. Ich bin jetzt, das ist ganz witzig. Ich bin im 10. Bezirk am Räumernplatz aufgewachsen.
Jawohl.
Also, und zwar genau in dieser Brennpunktgegend. Also, ja. Der Tichy ist an der Ecke Räumernplatz, Rotenhofgasse. Ja. Ich bin in der Rotenhofgasse aufgewachsen. Und das war schon damals eine ganz andere Zeit, kann man jetzt nicht mehr vergleichen, was mir leid tut. Früher, ich bin im Gemeindebau aufgewachsen. Und im Gemeindebau gab es so einen Kodex. Ich meine, sehr viele einfache Leute, aber es war so, du hast die Prügeln, die Burschen haben sie prügeln können, ja, der Stärkere gewinnt, aber Kodex. Und wenn die Zigeuner kommen und sagen, ja, da hat man ihnen ein Brot gegeben und ein Wasser und so, aber wenn die Zigeuner dann die Madeln am Baggerbackert haben, dann haben sie die Watschen gekriegt, ja. Das ist nicht klar.
Das ist immer deine Stadt, oder?
Nein. Na, sag mal so, meine Stadt ist es schon, weil ich muss fairerweise dazu sagen, ich wohne total privilegiert. Also ich wohne im Luxus. Also ich wohne in der Lobau. Ich habe die Lobau direkt von meiner Haustür. Also ich laufe weg, bin in der Lobau. Ja. Ja? Ich habe eine verkehrsberuhigte Straße mit 30 km/h. Alle 50 Meter steht ein Auto. Das Auto von dem Besitzer von dem Haus dazwischen ist nichts, das Parkplatz, jede Menge.
Ja. Du bist in deinem Herzen Wiener und das ist deine Stadt und da bist du aufgewachsen und das ist deine Herkunft. Ja.
Ich bin Wiener, trotz allem, man muss schon fair bleiben. Also Wien, das kann schon was. Natürlich, man ärgert sich über den täglichen Stau. Ja, das ist eh kein Frage.
Das muss ja auch Hölle sein. Ich weiß nicht, wie es früher war und was früher überhaupt bedeutet, aber ja. Wenn ich mir vorstelle, ich besitze ein Auto in der heutigen Zeit und fahre da am Gürtel irgendwie zu Rush Hour oder Tangente, da geht es ja in die Kugel, oder? Verkaufe ich ein Auto 10 Mal, bevor ich mir das noch ein einziges Mal...
Massimo, ich gebe dir vollkommen recht.
Wir bedanken uns bei unserem heutigen Sponsor M-Core Supplements. Wir haben lange Zeit gewartet, einen Werbepartner ins Boot zu holen und haben nun jemand sehr würdigen gefunden. Dr. Christian Mattei ist mit über 20 Jahren Erfahrung in der Vitalstoffmedizinersphäre Österreichs unterwegs und hat mit seiner neuen Produktlinie M-Core Supplements so ziemlich die idealen Produkte als Ergänzung zu einem stressigen Alltag, zu einem stressigen Trainingsregime für uns leistungsorientierte, gesundheitsorientierte Menschen. M-Core Supplements bietet Vitamine, Mineralstoffe, andere Nahrungsergänzungsmittel, Supplements im weitesten Sinne, für Leben, Alltag, Training. Von Proteinpulver über Coenzym Q10, Nahrung für die Mitochondrien bis hin zu Zink findet ihr dort alles. Außerdem produziert zu fairen Bedingungen in Österreich mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Geht also auf m-core.at, löst dort den Gutscheincode REWORK10 für minus 10% auf eure erste Bestellung ein und gönnt euch hochqualitative, fair in Österreich produzierte Nahrungsergänzungsmittel für euer anspruchsvolles Leben, für euer anspruchsvolles Training. Wir bedanken uns. Back to the show.
Es ist so... Bei mir brennen so zwei Seelen. Ich bin natürlich auch Autofahrer, aber auch Fahrradfahrer. Und ich verstehe die Problematik, ich verstehe auch den Ärger, aber es hat keinen Sinn. Wir haben einen annualen Zuzug von 20.000 Personen pro Jahr. Und wenn nur jeder Vierte sich ein Auto nimmt, haben wir pro Jahr um 5.000 Auto mehr. Und das sieht man auch auf der Straße. Und ich kenne ja die Situation in anderen Städten. Ich habe lange Zeit in München gelebt. Ich war auch in Berlin monatelang. Und wenn du München hast, in München haben wir eine Straßensituation, die ist eine Katastrophe. Da ist jeden Tag Stau. Ja?
So viele Menschen.
Und man muss eins dazu sagen, und da muss ich schon der Stadt Wien, das machen sie wirklich gut, muss ich schon fair dazu sagen, die Radlwege, die sie jetzt ausbauen, die sind Hammer bei uns im 22. Du siehst jetzt Erzherzog-Karl-Straße, die wird durchgezogen, Wagramer Straße durchgezogen. Die Zukunft ist elektrisch Fahrrad. Das ist es.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Ja. Auch auf engstem Raum, weil das Problem ist, dass halt viele dann sagen, ja, steigt auf die öffentlichen Verkehrsmittel um. Wir haben ja die Infrastruktur gar nicht für die öffentlichen Verkehrsmittel. Es ist ja jetzt schon knapp. Und die Leute, die jetzt mit dem Auto fahren und auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen würden, wir hätten keine Chance. Da würden nur alle stehen. Genauso.
Genauso, ja. Und ich sehe es auch da, schon vor 30 Jahren haben wir auch, in der HTL haben wir auch schon so Elektrofahrzeuge schon konzipiert. Das ist also ein Elektrofahrzeug. Also wenn wir unsere Carbonräder anschauen, die haben 7 Kilo, 8 Kilo. Wenn du also ein Vierrad hast oder ein Dreirad mit Carbonframe oder Aluminiumframe, das hat keine 40 Kilo. Aber du kannst mit einem Carbonframe, bist du spritzwassergeschützt, du kannst im Winter fahren, du hast No-Tier-Reifen links, rechts, du hast ABS-Bremsen, auch wo du im Winter fahren kannst, du hast einen kleinen, also du kannst sogar eine kleine Heizung mit Spiritus, das kostet ja ganz wenig. Dann ist es auch warm, ja, und du emittierst, wir haben uns das jetzt ausgerechnet, wenn du jetzt, was wir gesagt haben, 20 Kilometer fährst, das kostet keine 3 Cent Energie. Und in Wirklichkeit brauchst du nicht 2,5 Tonnen SUV, ja? Mit einer Person mit 80 Kilo hast du 2580 Kilo, sondern du hast ein 40
Diese
Kilo.
Diese Dinger werden auch immer absurder, oder? Ich gehe teilweise an so SUVs vorbei und denke mir, das ist ein Schlachtschiff.
Ja, ey,
das und ist, da sitzt dann eine Person drin, die ihre Einkäufe am Dienstagvormittag also macht.
Ich habe da auch ein kritisches Verhältnis zu meiner Schwester. Die hatten einen Pajero Range Rover, 4-Wheel-Drive. Sie haben im 6. Bezirk in der Burggasse gewohnt und im 3. Bezirk am Schwarzenbergplatz gearbeitet. Entschuldige, also das gehe ich fast zu Fuß. Ja, erst du wohnst in der Burggasse, da fährst du mit dem Fahrrad runter, bist du unten, ja, und dann fährst du beim Museumsquartier vor und dann bist du am Karlsplatz und bist im 3.
Ja, gutes Stichwort, Karl. Ja. bevor wir uns jetzt schon zu sehr verlieren.
Das war wirklich gut jetzt.
Karl Benno Benesch, eine Legende in der Wiener Laufsportszene. Für viele Leute wirst du keine Einführung brauchen, aber für unsere auch jüngeren Hörer auch aus anderen Teilen Österreichs und vielleicht auch Deutschlands. Kurze Vorstellung. Wer bist du? Was treibst du? Woher kommst du? Und ja.
Danke vielmals für die Anfrage. Ich komme eigentlich aus ärmlichen Verhältnissen. Ich bin ein Arbeiterkind heraus. Ich komme aus dem 10. Bezirk. Rutenhofgasse. Bin dort in die Schule gegangen, habe dann HTL gemacht und schon als relativ junger Bursch habe ich gemerkt, dass ich gut laufen kann. Mein Onkel war damals ein Wanderer und hat mich immer zu diesen Wandertouren eingeladen. Und weil ich immer zu spät dran war, bin ich also diese 20 Kilometer nicht gewandert, sondern gelaufen. Und dann habe ich gesehen, dass ich halt so die 20 Kilometer locker in 2 Stunden runterlaufe. Und dann hatte ich dann die abstruse Idee als 13-jähriges Kind, jetzt rennst du einmal einen 50 Kilometer Lauf, einfach so, ohne nix. Ich hatte auch keine Schuhe, also muss ich dazu sagen, damals ich bin schon etwas älter heraus, da gab es noch keine Laufschuhe, also habe ich immer die Fußballschuhe meines älteren Bruders ausgeborgt, die mir natürlich viel zu groß waren, aber ich bin halt so mit richtigen Stoppelschuhen 50 Kilometer gelaufen. Nein. Gut, hatte natürlich furchtbare Blasenmuskelkater und das ging recht gut. Daraufhin habe ich mir gedacht, okay, wenn du 50 Kilometer schaffst, geht doch 100 Kilometer auf. Und als 15-Jähriger bin ich einfach so 100 Kilometer gelaufen, ohne Training, einfach so. Ja, hatte dann nicht dann 60 Kilometer lang dann Muskelkater, aber es ist auch gegangen. Und so bin ich dann auch zum Training gekommen. Dann habe ich während dieses Wettkampfs einen älteren Herrn kennengelernt, der gesagt hat, na lauf doch. Und so bin ich eigentlich zum Laufen gekommen, habe dann schon beinahe einmal in der Woche trainiert. Und dann bin ich dann meinen ersten Marathon mit 3,23 gelaufen. Und dann habe ich dann zweimal in der Woche trainiert. Das Trainingsprogramm war relativ einfach. 20 Kilometer Vollgas. Also 3, 2, 1, go. Vollgas. Und dann war ich schon beim zweiten Marathon auf 2,52. Mit 2 Trainings pro Woche. Und ich habe das gar nicht einordnen können. Ich dachte, es wäre ja ganz normal so. Und habe dann viertes Mal dann trainiert. Na, dann ist es gekommen 2,48, 2,45, 2,40, 2,35. Und dann hatte ich jede Menge Marathons in 2,35. Ja? Und habe ich auch noch nicht die 10 Kilometer Bestzeit dann auch noch auf 31,16 runterschrauben können. Muss dazu sagen, ich war sehr schnell unten. Also ich habe die 1000 Meter in 2,36 laufen können, 2 Minuten 36, war sehr schnell.
Stark, ja.
Und das war natürlich eigentlich so gesehen eine Entwicklung aus dem Gemeindebau. Weil im Gemeindebau war es so, wir waren klein, wir waren Goschert. Also Goschert kann es sein, da musst du also schnell davonlaufen. Ja? Polizei, wenn es kommt, schnell weglaufen. Das haben wir schon von
das frühesten Das war das wahre Training.
Das war das Lauftraining heraus. Und natürlich, wir waren alle dünn, klein, leicht und so gesehen eigentlich prädestiniert für Laufen. Und es war mir eigentlich gar nicht bewusst, dass ich so gut war, weil in meiner Zeit, das ist in den 80er Jahren, war ich 20, in den 70er Jahren bin ich in die Mittelschule gegangen, also ins Gymnasium, und da waren von den 35 Schülern, gab es tatsächlich 8 Schüler, die unter 3 Minuten die 1000 Meter gelaufen sind. Das war für uns ganz normal. Mhm. 10. Bezirk, war so. Also wir hatten das nicht als übermäßig schnell empfunden. Wenn du es heute in einer Schule machst, würdest du kaum mehr einen finden, der so schnell läuft. Für uns war das normal und deswegen war das auch so üblich. Und so bin ich hineingelaufen im wahrsten Sinne des Wortes, also in die österreichische Spitze. Ohne es zu wissen. Ich habe dann mit Leuten trainiert, die hießen Melonik, Nemeth, Konrad. Ja? Das waren also die drei Top-Athleten von Österreich, die alle drei bei den Olympischen Spielen waren. Und habe dann mit denen trainiert. Natürlich war ich der Langsamste, aber mir war das auch nicht bewusst, dass ich eigentlich wirklich gut war in diesem Zeitraum.
Wie konntest du mit denen trainieren? Durch Zufall? Oder hast
ja, eigentlich. Es war eine glückliche Fügung, weil in den 80er Jahren oder 70er Jahren war die gesamte Leichtathletik-Szene im Stadion. Das waren für uns Sportler biblische Zustände. Das war so toll. Ihr müsst euch vorstellen, das Stadion, da waren jedes Mal, wie jeden Tag, 100 bis 150 Athleten. Das war voll. Da war ULC Weinland, da war die 4x400 Meter LCC-Staffel, da waren Hochspringer, Weitspringer, Sprinter und mitunter auch Melonik, Nemeth, Konrad, weil da gab es Schwächer das Stadion noch nicht. Und so habe ich die eben kennengelernt und durfte halt mitlaufen ein paar Mal mit denen. Und die haben mich gesagt, okay, jetzt ein junger Bub, na, darfst halt mittrainieren, ein bisschen. Ja? Und so, währenddessen die zum Beispiel 1000 Meter Splits gemacht haben, bin ich halt mit denen halt 600 Meter gelaufen. Ja? Oder wenn die 10x 1000 hatten, bin ich halt 3x 1000 mit. Und so kommst du in die Szene hinein und die dürften gemerkt haben, dass ich gut bin. Und so bin ich eigentlich auch über den Dietmar Melonik zu seinem Bruder, zum Hubert Melonik gekommen. Der Trainer, begnadeter Trainer, knallhart, aber wirklich sehr erfolgreich. Und über den Hubert Melonik sind wir dann eigentlich zum Laufen gekommen, zu ULC Schwechat.
Kurze Zwischenfrage, gab es damals schon Zustände, so Oldschool-Trainer, wenn du sagst, auch eher knallhart als Trainer und so weiter, gab es da so ein, hey, du kommst mit oder du bist raus Prinzip und
ja,
die Leute wurden durch einen Fleischwolf gedreht?
Ja, ja, absolut, Fleischwolf, ja, das war so.
Weil
das
die meiste Leistung einfach rausgepresst werden sollte.
Und okay. Man muss auch dazu sagen, ich stehe auch nach wie vor dazu, das ist das Prinzip von Wettkampfsport. Also wenn du in die Südstadt gehst oder wenn du als ein Paradeathlet bist, dann musst du Leistung abliefern. Das ist dann dein Beruf. HSNS. Ja? Also Herrensport- und Nahkampfschule. Und so war das oft, dass wir in der Südstadt trainiert haben mit vielen Leuten. Der Gufi Neuwirth zum Beispiel, ja? der auch 2020 den Marathon gelaufen ist heraus. Ja? Und wir haben dort immer gemeinsam trainiert, natürlich schnelle Sachen gemacht. Und wenn du also deine Leistung nicht mehr gebracht hast, dann bist du aus dem Kader rausgeflogen. Das war für uns ein ganz natürliches Prinzip.
Ja, hast du da auch Leute kennengelernt, die wirklich verheizt wurden?
Ja, natürlich, definitiv. Ja. War so. Und man muss auch dazu sagen, das war auch Ansage. Und Hintergrund, unsere Cheftrainerin hat gesagt, ich weiß es nicht, wer jetzt gut wird. Wir nehmen 10 Leute. Von den 10 Leuten werden 8 das Training nicht schaffen.
Okay.
Sie werden meistens muskuläre Probleme, orthopädische Probleme. Aber das ist
nun einmal. Aber die Leute haben gewusst, worauf sie sich einlassen. Sie haben gewusst, sie werden jetzt alles geben und wenn es nicht aufgeht, dann ist halt so. Ja.
Ist auch das erklärte Ziel dieser Leute gewesen. Sie wollten zur Europameisterschaft, sie wollten zu den Olympischen Spielen. Und das ist einfach ganz klar, da gibt es Limits, ja? Und da gibt es hartes Training. Und der Vorteil war das, dort einfach, weil das Credo hart trainieren war, war das für uns ganz normal. Und wie ich dann studiert habe, ich war in den 80er Jahren auf der Uni heraus, da hatte ich das seltene Glück, dass so viele Athleten Olympische Spiele waren. Also wir haben die Boden- und Geräte-Turn-Staatsmeisterschaft, die Nationalmannschaft gehabt. Wir haben den Liederer-Toni gehabt, der moderner Fünfkampf, der hat 5x am Tag trainiert. Wir haben gehabt dann die Schwimmer, ja, die 4x am Tag trainiert haben, mit Mörderpensum. Ja. Wir haben die Fahrradfahrer gehabt, die 6 Stunden pro Tag trainiert haben. Und da haben wir gesagt, na, wir trainieren ja nur 4 Stunden, das ist ja lächerlich. Ja? Training, es war 3x Training pro Tag, das war Ansage. 20 Trainings pro Woche, war ganz normal, weil jeder so viel trainiert hat. Und deswegen war jeder in seiner Leistungsbreite natürlich sehr gut. Ja? Und für uns war das eigentlich ganz normal. Ja? Christoph Spinder, die Eiskunstläuferin, heraus. Ja? Knallhartes Training, sehr hartes Krafttraining. Gregor Bialowatsch, der Gewichtheber, heraus. Und das war schon sehr interessant, einfach weil wir dort schon in frühen Jahren auch mit dem Hochleistungssport in Kontakt treten konnten. Damals gab es noch richtig den Ostblock. Ja? Und wir waren auch ein paar Mal im Ostblock auf Trainingslager. Und da sind uns die Augen rausgefallen, was für tolle Strukturen die damals hatten. Ja? Allein in der DDR, die hatten einfach 100 Ärzte. Ja? Wir hatten einen, ja? Dr. Alfred Engel. Das war's. Die hatten Masseure, die hatten Therapeuten, die hatten gutes Essen. Und wir hatten das alles nicht. Und muss auch dazu sagen, die hatten auch gute Dopings. Ja, die waren uns natürlich weit, weit voraus. sowohl von der Trainingssteuerung, auch von der Trainingsmanipulation, aber auch, was jetzt noch immer fehlt, ist auch in der Rehabilitation. Da waren sie wirklich gut und sind sie nach wie vor gut. Da war das Credo, wenn du Hausnummer 20 Stunden trainierst pro Woche, musst du 20 Stunden Rehab vorweisen können. Also es muss in Relation stehen. Und das musst du auch nachweisen. Das heißt, du musst nachweisen, du wurdest massiert, du hast Stretching gemacht, du warst in der Sauna, solche Dinge. Du hast Entspannung, mentales Training, ja. Autogenes Training.
So quasi auch Pflicht, weil sonst tut es ja. Der Athlet ja, genau. Nicht, oder? Das sieht man ja auch immer mehr, wenn vor allem junge Leute, die halt nicht sich selbst eine Struktur aufbauen können, die brauchen dann oft eine Struktur von außen hin und wenn sie keine Kontrolle haben, dann tun sie es dann auch oft nicht. Und ich glaube, das ist auch irgendwie am Ende des Tages ein bisschen verloren gegangen. Siehst du das auch so? Also diese, wir haben Angst vor Kontrolle, definitiv, aber es limitiert uns dann auch irgendwie, wenn wir keine Kontrolle haben, weil wir ja dann irgendwie nichts tun, weil wir sind ja von außen aus faul. Ja. Würdest du das jetzt auch im Vergleich, wenn du jetzt deine Geschichte erzählst eigentlich, die wirklich absurd ist, und wenn du jetzt zum Beispiel heute das beobachtest im Profisport, wie siehst du das? Bessere Entwicklungen, andere Entwicklungen oder was würdest du da, was fällt dir am meisten auf?
Ich sehe es ambivalent. Ich hatte das Glück, auch mit einem Personal Trainer der Nummer 1 der Tenniswelt studiert zu haben, der Gritsch Gebhardt. Er war und ist jetzt wieder der Personal Trainer vom Jock. Ja? Mhm. Und er hat mir, das war noch toller. Also das war, wenn du das siehst, wie punktgenau fokussiert der Djokovic trainiert. Der hat bei jedem Training 3 Trainer. Bei jedem Training. Ja? Der hat den Gebhardt gehabt als Personal Trainer, der hat seinen Techniktrainer und den Physiotherapeuten. Bei jedem Training. Also da kommt schon viel raus. Und dann, wenn man auch die Geschichte von unserem super Skifahrer dann hernimmt heraus, ja, wie fokussiert der war, wie viele Paar Schuhe der beim Wettkampf immer mitgehabt hat. Ja, da sieht man, dass wenn diese Soft-Skill-Faktoren auch noch berücksichtigt werden, was dann noch drinnen ist, da sehe ich noch großen Bedarf und großes Potenzial. Also sprich, ein Hochleistungssportler kann, wenn er diese Rehab noch weiter voranschreitet, noch mehr rausholen. Ein 0,5% ist viel. Ja,
ihr seid oben in der Spitze ist das
0,5%. Genau, ihr seid ja selbst Fahrradfahrer. Fahr einmal um 0,5% schneller und dann gewinnst du nämlich. Mhm. Auf Ironman 0,5% bei 180 Kilometer, ja, das sind dementsprechend 1,8, das sind 900 Meter. Mhm. Und 900 Meter, das ist eine Minute 20.
Aber ich muss auch noch dazu sagen, dass halt so ist, dass man, wenn so ein Profisportler mit so vielen Leuten um sich hat, dann steckt er in diesem Profisportler mehr Menschen als nur einer. Und das ist oft, was wir auch vergessen. Und das sehe ich auch in jüngeren Sportlern oder generell in unserer heutigen Zeit, dass sich oft vielleicht nicht wirklich mehr so viele sagen lassen, oder? Also da muss man schon sehr offen sein und viel annehmen von seinem Trainer, weil das ja auch irgendwie eine Autoritätsperson ist.
Ja. Ihr wart zwar Goschert früher, aber das war die Autoritätsperson. Also ihr als Kinder untereinander wart Goschert und habt sich wahrscheinlich auch geben, aber wenn da einer gesagt hat, ihr lauft jetzt das und ihr seid unter meiner Fuchtel, dann gab es wahrscheinlich gar nichts.
Ja, das stimmt schon. Das Hauptproblem, das wir halt haben, ist, wir sind jetzt schon in einer ziemlich verweichlichten Gesellschaft angekommen. Ja? Ja, was für mich äußerst bedauerlich ist, also wenn wir diese Zahlen anschauen, das haben wir schon in den 80ern, es ist dramatisch. Also wenn wir sehen, die Fehlentwicklung im schulischen Bereich, das tut wirklich weh. Man sieht, die Kinder sind immer übergewichtiger. Wir haben jetzt schon jedes dritte Kind, die hat Adipositas.
Musst du mal denken, ein Drittel.
Und wir wissen es leider Gottes aus der Empirie heraus, 80% der Kinder, die jetzt in der Kindheit übergewichtig sind, werden als Erwachsene übergewichtig bleiben. Und abgesehen vom volkswirtschaftlichen Schaden, vom betriebswirtschaftlichen Schaden, ist es enormer persönlicher Schaden. Diese Personen haben eine geringe Leistungsfähigkeit. Sie haben schon relativ früh diese Alterserscheinungen heraus mit Arthrose. Das Kniegelenk funktioniert nicht mehr. Es tut weh. Die Leistungsfähigkeit sinkt rapide. Hypertonie, Diabetes. Macht mit einer Gesellschaft sehr vieles. Und drum auch mein Credo, bewegt euch, auch wenn es nicht sehr viel ist, aber trotzdem, wenn wir uns bewegen, da bin ich eher der Unkenrufer, wir müssen die Grundprinzipien der Trainingslehre noch immer beherrschen. Also ein Ausdauertraining ist nur dann ein Ausdauertraining, wenn man Ausdauer trainiert und nicht, wenn man mit dem Hund Gassi geht. Ja? Das sind auch so Entwicklungen, die ich persönlich sehr bedauerlich finde. Die WHO gibt das jetzt vor. 3 Stunden Bewegung. Nein, das ist es nicht. Wenn ich mit dem Hund Gassi gehe, ist es null Ausdauertraining, nämlich null. Weil Hund Gassi gehen, habe ich eine Herzfrequenz von 80 oder 90. Das heißt, ich habe die Mindesttrainingsherzfrequenz nicht erreicht. Ich sehe es bei mir im Fitnesscenter oft. Wenn ich in die Ladies-Fitness-Bereiche gehe, dann trainieren die Damen oft.
Warum auch immer, du in diesem Bereich gehst?
Ich darf es, ich bin der Chef. Ja. Ich muss jetzt sogar gelegentlich heraus. Ja. So, und ich sehe auch dann dort, wie die Damen trainieren. Und das ist auch für mich so traurig, wo man sieht, Damen trainieren mit 2-3 Kilo Knochenhanteln, ja, und üben etwas, wo ich dann einmal sage, das bringt nichts. Ja,
aber ich finde, das ändert sich lustigerweise. Also ich weiß genau, was du meinst. Und vor 5 oder 10 Jahren war das, glaube ich, auch 1:1, so wie du schilderst. Wenn ich jetzt ins Gym gehe heutzutage, und da, das ist vielleicht einer der positiven Aspekte von so Social Media, Instagram, die Mädels sehen und auch die jungen Burschen sehen, was teilweise andere trainieren, ja, und wie die dann ausschauen. Und das wird dann tatsächlich kopiert. Ja. Und das ist dann einer der wenigen positiven Aspekte. Und ja, ich sage, ich sehe jetzt auch alle, Burschen und Mädels, ordentlich im Gym trainieren, weil die einfach ausschauen wollen.
Ja, ja, weil, da muss ich auch dazu sagen, das stimmt, und zwar, weil du ins richtige Fitnesscenter gehst. Es gibt jetzt einen neuen Trend, ihr kennt es, das ist CrossFit, das ist Bodyweight Training, Bootcamp und so Hot Iron und sehr viele so Alpha-Weibchen heraus, diese Girls, die geben sich die Kurzhanteln, die Langhanteln, die machen Squats, die machen Burpees oder whatever. Ja, und das ist auch noch für sie ein gutes Training. Ja, und genau das ist das Training, worauf es ankommt, dass man auch tatsächlich besser wird. Ja.
Hast du von HYROX gehört?
HYROX.
Ja. Toll. Wir haben jetzt einen Weltmeister, gell? Also Österreich hat jetzt
Hat mir immer schon gefallen. Ja. Früher, das kommt auch so aus der Calisthenics-Szene heraus. Schöner Körper, sehr viel in Rumänien, Bulgarien, da hat man gesehen am Strand die Bodybuilder, aber die haben einarmige Riesenfelge vorwärts, rückwärts. Da hast du wirklich Pretty Boys und Pretty Girls gehabt. Ja, das war Athleten. Wirklich Athleten. Super, schön. Und dieses HYROX ist ähnlich und auch diese Art und Weise, nämlich du hast Kraft, du hast Ausdauer, du musst kämpfen und auch diese Teams, auch, dass man sagt, okay, wir müssen gemeinsam was tun, wir haben ein Team, das ist wirklich eine tolle Sache.
Also wie es ausschaut, kristallisiert sich halt immer mehr heraus, dass das tief in uns drinnen eigentlich ist, dass wir Wettkämpfe brauchen, damit wir Vorbereitung haben, dass wir in einem Team arbeiten, dass wir irgendwie über unser Leben kämpfen eigentlich. Ja. Und wenn wir das nicht haben, und das ist, glaube ich, der Punkt, warum viele dann nicht mehr so leistungsfähig sind oder auch nicht mehr diesen Weg gehen wollen, weil sie das nicht haben. Also ihnen fehlt das. Also dieses, ich sage immer wieder zum auch für Anfänger oder meine Fortgeschritt, wir brauchen diese Wettkämpfe, damit wir uns orientieren können, für was wir das eigentlich machen.
Und es fehlt viel das Ziel, leider Gottes. Ja. Und es heißt immer, der Weg ist das Ziel. Ja. Und wir versuchen als Trainer irgendwelche Wettkämpfe als Mittel zum Zweck anzubieten. Genau. Sprich, da gibt es den Frauenlauf 2025, der ist, schlag mich tot, am 17. Juni. So, und da möchtest du 5 Kilometer oder 10 Kilometer laufen in der und der Zeit. Also beginne jetzt mit dem Training, damit du das Ziel erreichst. Mhm. Wenn du sagst, nur rennen, wann du Zeit hast und keep cool und alles macht Spaß, dann fehlt dir das Ziel. Ja? Und gerade das Fokussieren auf ein Ziel, das löst diese Energiebereitschaft aus, die wir brauchen.
Und das fehlt, glaube ich. Ich merke vor allem in jungen Leuten, vor allem heutzutage mit dem Social Media, mit dem Handy, die haben kein Ziel mehr. Sie wissen nicht, warum sie etwas tun. Genau. Sie gehen in die Schule, weil sie müssen. Sie machen das, weil sie müssen. Aber ich glaube eben, wie du sagst, wenn ich ein Ziel habe und auch diese Fokussierung, ich opfere alles diesem einem Ziel auf, dann bin ich auch bereit, diesen Weg zu gehen. Genau. Und das ist das, was fehlt am Ende des Tages.
Und das ist wirklich bedauerlich heraus. Als junger Bub gab es damals noch Österabzeichen, als Kinder. Mhm. Vielleicht kennt ihr das noch. Ja? Und da gab es dieses Golden, Silber, Bronze und da hast du auch so Leistungsabzeichen. Da haben wir gehabt Schlagballwerfen. Mhm. Und natürlich, wenn du so wie ich im Gemeindebau aufgewachsen bist.
Ja. Also, das war für dich.
Das war
ganz normal. Man muss auch einfach sagen, so hart und ärmlich die Zeit war. Ihr habt gewisse Vorteile gehabt, die Kinder heute nicht mehr haben.
Ich möchte
wenig zu tun und dadurch einfach die Beschäftigung draußen suchen.
Stimmt.
Einen Wert darin sehen, solche Abzeichen zu bekommen. Was ist das heute ein Kind wert? Gar nichts. Und dann hast du halt diese Fragmentierung. Einerseits diese
einerseits Top-Profisportler, aber auch die leistungsorientierten Hobbysportler, die Leistungen erbringen, die crazy sind, oder? Wir wissen aus unseren Bereichen, was ein Amateur-Ironman-Athlet heutzutage für Leistungen bringt, wo du sagst, nah am Profi von vor 30 Correct. Jahren.
Ja.
Und dann hast du aber das Drittel der Kinder und Jugendlichen, die übergewichtig sind. Also es driftet und driftet.
Immer mehr und auseinander,
ja. Und wahrscheinlich die Unteren fühlen sich dann so abgehängt auch irgendwann, dass sie dann noch weniger Mut haben
vielleicht auch. Und noch mehr frustriert sind eigentlich.
Ja. Glaubst du, glaubst du, wir kriegen das hin noch?
Es ist leider Gottes, also die Forecast ist ehrlich gesagt nicht gut. Ja, muss ich schon sagen, das ist sehr bedauerlich. Das sind leider Gottes Fehler im Erziehungswesen heraus. Ganz ehrlich, wir diskutieren seit 40 Jahren über die tägliche Turnstunde. Ja, seit 40 Jahren. Mhm. Ja, und sie wäre doch so leicht umzusetzen.
Also, wo man sagt, will keiner.
Es will keiner. Und es wäre möglich, ja, wir haben jede Menge Vereine, wir haben Nachmittagsunterricht, die Schulen sind am Nachmittag ja da, es sind auch die Leichtathletikanlagen in fast allen Schulen da, es kostet nicht wirklich viel Geld, man macht eine Kooperation mit einem ortsansässigen Verein, da kommt eben ein Trainer, der verrechnet über die pauschale Reiseaufwandsentschädigung und bekommt seine 30 Euro und die Kinder haben eine Stunde Training, whatever. So, und das möglichst breit aufgefächert und gerade auch die Kinder, wenn man sie richtig packt, ich kenne es ja selbst, ja, heute habe ich mit einem Kollegen gesprochen, da ist es, die Tochter ist 11 Jahre, sie ist jetzt bei den Tris, ja, und sie schwimmt jetzt schon viel besser wie der Papa, läuft auch schneller wie der Papa und sie ist in einer super Peergroup und es macht Spaß, ja. Und fahren auf Trainingslager und das ist natürlich für Kinder etwas Wunderschönes. Ich kann mich erinnern, das waren die glücklichsten Zeiten meines Lebens, Trainingslager.
Glaubst du, dass wir die richtigen Leute haben, die Leute abholen? Also so richtige, wo du sagst, also nicht, weißt du, ich sehe das halt so, Sportler zu sein und Profisportler ist leicht. Er bringt deine Leistung und geht nach Hause. Und postet halt hin und wieder was. Ja. Aber findest du, dass wir wirklich Menschen da draußen in Österreich haben, die uns abholen, wo wir sagen, das sind Vorbilder, wo die Kinder wirklich, hey,
ja,
geil.
Ja, ich gebe dir recht, ja. Das ist etwas, was ich wirklich sehr bedauere, wo ich das nicht verstehe. Ganz ehrlich, schaut sich einmal unsere letzten drei Sportminister an. Ja? Mhm. Also der sich abdierende, da würde ich sagen, also wenn er der Vorsitzende vom Grüwe-Verein ist, das traue ich ihm zu. Ja? Aber wann hat dieser Herr zum letzten Mal eine Sporthose angehabt? Ja? Der Vorherige war Kettenraucher. Ja? Auch jetzt, also in jungen Jahren, auch schon adipös heraus. Ich denke mir, wir haben doch wirklich gute Galionsfiguren. Ja? So, wo man sagt, hey, das traue ich ihm zu. Schaut sich an, der Stadlober, ja? Der Alte, ja? Das traue ich ihm zu, der war Weltcup, die Therese Stadlober, die wird bald einmal aufhören. Ja? Die ganze Familie, die wäre ein Vorbild. Ja? Oder wir haben Top-Radlfahrer, wir haben Top-Läufer oder so Multisportler, die auch Österreich repräsentiert haben und repräsentieren können. Mhm. Warum schaffen wir nicht diesen Sportminister ab und sagen, das ist ein Sportsekretär oder whatever, ja, und der repräsentiert Österreich und der tingelt durch Österreich durch und geht in die Schulen und sagt so.
Aber diese Leute, die du gerade genannt hast, so wie der Alex Mayen, sind das für dich charismatische Figuren, die wirklich die das auch ausstrahlen?
Ja. Siehst du das auch in Trainer, also in Österreich, dass da wirklich Charaktere auf einen treffen, die auch Leute abholen?
Natürlich.
Ja?
Natürlich. Mein Studienkollege Gebhard Gritsch, der war 12 Jahre lang der Personal Trainer vom Jock. Ja? Dann hat sich der Jock getrennt, hat gesagt, das ist ein neues Team. Und jetzt vor 14 Tagen höre ich, der Jock hat den Gebhard wieder geholt. Ja, also und der Gebhard ist 60 oder 63.
Ja. Das heißt, wir sind einfach schlecht darin, diese charismatischen und guten Leute dahin zu bringen, wo sie aufgehoben werden, oder?
Richtig. Ich glaube, am Ende des Tages eine Bühne bieten, oder?
Ja.
Also ich glaube,
welche Aufgabe wäre das?
Das ist eine gute Frage. Welche Aufgabe wäre das, dass der die Leute richtig heraussucht und sagt, ich biete dir eine Bühne? Und
das wissen die wenigsten. Wir haben auch hervorragende Trainer in Wien. Also wenn ich daran denke, hier der Karl Sander, ja, der jetzt trainiert, den Christoph Sander oder auch diese Leute von UKJ. Ja, Top-Athlet, ja, tolle Leistungen. Ja, oder der Hubert Milonik, der auch sehr viele Junge haben. Wir sehen es jetzt beim Wiener Running Kollektiv. Ja. Das sind wirklich, das ist eine neue Ära von wirklich guten Läufern angetreten. Mhm. Ansonsten, das institutionelle Wesen, muss ich sagen, da ist wirklich viel Luft nach oben.
Okay, könnte man das so zusammenfassen, diese alten Strukturen, die vielleicht einmal ihren Wert hatten, sind, wie jede Struktur, porös und brüchig geworden und vielleicht auch korrupt, wenn man es ganz schlimm ausdrücken will.
Es ist
korrupt, und jetzt braucht es diese kleinen Herde, diese kleinen Bodenabbewegungen, wie das Vienna Running Collective, was du angesprochen hast, und die werden, wenn sie hoffentlich größer werden, über kurz oder lang, hoffentlich diese alten porösen Strukturen absetzen und dann die neuen Leuchtfeuer werden.
Ja, so in die Richtung. Das ist eine Herde, die wird nicht passieren. Die alten Strukturen sind zu gesättelt.
Du musstest die alten Struktur komplett zerstören.
Es geht nicht, es funktioniert. Ich habe es aufgegeben. Ja? Also wenn ich jetzt daran denke, so beim ÖLV heraus, also wie viele Leute sind dort angestellt, wie viel kommt da raus? Ja? Wo gibt es Initiativen für Kinder? Kommt zum Laufen. Ja? Ich sehe das nicht. Ja? Das Beispiel, um das auf das Beispiel wieder zurückzukommen, vom Stadion, wie ich als junger Bub dort trainiert habe, da waren über 100 Leute bei jedem Training. Wenn du heute ins Stadion kommst, da dürfen die WLV-Athleten kostenlos trainieren. Es ist leer. Mhm. Es ist niemand da. Mhm. Ja? Also so schade drüber. Auf der gegenüberliegenden Seite ist der WLV am Cricketplatz, im Leichtathletikzentrum. Ja? Da ist auch Potenzial.
Schade. Wir haben alles. Und ich glaube auch, das Naive wäre jetzt da, wir müssen noch das neu bauen und wir müssen das umbauen. Nein, wir haben schon das. Wir müssen nur...
Am Ende des Tages brauchst du auch einfach eine Straße. Aber noch einmal die Frage, weil ich mir das gut vorstellen könnte. Jetzt zum Beispiel nochmal Thema wie eine Running Collective, was immer. Du hast so kleine, dezentrale Herde, die einfach sagen, okay, das Institutionalisierte interessiert uns nicht. Da kriegen wir eh nichts von denen. Wir machen unser Ding.
Ja,
und siehe da, über kurz oder lang, dadurch, dass die es mit Passion und mit Hingabe machen, wird die Leistung dort sein.
Correct,
und dann wandern die Ressourcen über kurz oder lang vielleicht zu diesen neuen Herden hin, so in die Richtung.
Und das ist es. Also das Running Collective, das ist ja das lebende Beispiel, wie es geht. Ja? Das kostet nichts, die jungen Leute werden angeboten. Und natürlich, das ist ein tolles Training. Ich bin dort so gern jeden Dienstag 19 Uhr Pretty Boys, Pretty Girls und da wird knallhart trainiert. Ja? Natürlich müssen sie sich anstrengen, aber die haben einen super Spaß. Ja? Und man sieht auch die Entwicklung. Ich kenne dort etliche, ich habe auch etliche Hobbysportlerinnen und Sportler dorthin gebracht. Ich sage, ich kann euch nicht mehr trainieren, ihr seid mittlerweile schneller wie ich. Mhm. Ja? Geht dorthin.
Ja. Was ist das genau eigentlich?
Das ist eine super Institution. Das ist kostenlos. Jeden Dienstag werden Splits trainiert und am Sonntag ist ein Long Jog, der Weekly Long Run heraus. Du musst dich nicht anmelden. Das ist kostenlos und es wird dort trainiert.
Aha, okay. Und von wem ist das jetzt genau organisiert?
Das ist, wenn ihr googelt, Running Collectives.
Okay.
Ja?
Wir blenden das sicher irgendwo ein.
Und das ist so toll, weil es genau das Thema anspricht. Wenn jemand eine gute Idee hat, wird er vermittelt.
Mhm. Ja? Ja, das müssen wir bei dir noch dazu erwähnen. Es gibt gewisse Dinge, bei denen du sehr leidenschaftlich und enthusiastisch bist. Und du bist einer der wenigen, denen man das wirklich einfach glauben kann. Weil du bist, noch nie gekauft worden von irgendwem, würde ich jetzt nochmal sagen. Du kriegst auch jetzt kaum Geld von irgendwem. Und wenn du für jemanden die Lanze brichst und Werbung machst, dann ist es, weil es von daher kommt.
So ist es, genau. Ich bin in einer glücklichen Situation, ich muss jetzt nichts verkaufen. Ja? Ich sehe natürlich sehr viele Verkaufsmethoden, wo ich mir denke, mein Gott, wie arm, der bedrückt die Leute. Das ist leider Gottes etwas sehr Betrübliches, dass im Sport so viele Dinge verkauft werden, die eigentlich unseriös sind. Ja? So, mein Credo war immer, keep it simple, keep it safe. Ja? Ganz klar, ein Training ist nur dann ein Training, wenn es ein Training ist. Ja? Und das war damals schon in den 80er Jahren so, ein Krafttraining ist nur dann ein Krafttraining, wenn Sie einen Leidensdruck haben. Wenn Sie keinen Leidensdruck haben, dann bringt das nicht so viel. Ja? Also verkaufen Sie den Leuten nichts. Ja? Und es ist leider Gottes momentan der Sport sehr stark durch die Social Medias und durch diese Werbemaßnahmen verkauft worden. Und es werden Erwartungen geweckt, die nicht erfüllt werden können. Sprich, mach dieses und jenes, kauf dieses und jenes Produkt und schon nimmst du 5 Kilo in einer Woche ab. Funktioniert leider Gottes nicht.
Das ist was du ansprichst. Ich glaube, das hat ja nicht so mit dem Sport zu tun, sondern das sind schon wirklich fundamentale Probleme des Menschen an sich, weil er will ja immer nur den kürzesten Weg gehen. Ja. Er soll wenig Schmerzen sein.
Ja.
Leiden tut er aber trotzdem immerhin. Also das, was du vorher gesagt hast, dass es eigentlich wichtig ist zu leiden. Ich sage eher, Leid ist optional, sondern der Schmerz, das ist wichtig. Also wir müssen den Schmerz verstehen und wir müssen ihn auch provozieren, definitiv, weil nur wenn durch Schmerzen verändere ich mich. Ja. Punkt. Und ich glaube, auch das ist einfach eine philosophische Frage des Menschen. Menschen oder wie die Welt sehen, dass wir erkennen müssen, wenn ich etwas verändern will, wenn ich etwas besser machen will, dann muss ich dafür hart arbeiten. Punkt. Ich muss hart arbeiten. So es gibt keine leichten Wege. Genau. So und immer, weil der Mensch hat immer das Bedürfnis, immer, ich möchte das haben und immer nur schöne Gefühle. Ja. Weil viele dann anfangen mit einer Selbstbestimmtheit, wo ich mir denke, okay, Selbstbestimmtheit bedeutet nicht, irgendwas nachzugehen, was ich gerne hätte, sondern ich gehe einen Weg, egal ob es schlecht oder gut ist, und ich werde es einfach durchziehen. Und das ist dieses Champion-Mindset eigentlich, was oft verloren gegangen ist und das, was du eigentlich davon gerade sprichst, dass wir das wieder wiedergeboren werden soll in uns eigentlich, dieses Kämpferische.
Korrekt. Und so gesehen, ihr habt ja auch den Spruch, das habe ich da vor dem Flugblatt gesehen, ja, so hart zu trainieren ist leicht. Ja. Hart trainieren und gut leben ist eine Kunst und das stimmt wirklich. Also auch wir trainieren hart, ja. Und viele sagen, oh, Benno, du bist ja der super Asket und so. Ja. Nein, sind wir nicht. Also wenn wir dann feiern, dann feiern wir aber ordentlich, ja. Und das ist auch wirklich wollüstig. Das heißt, oft sind wir dann nach dem Marathon, wir haben uns gekasteit, entbehrt, und dann sind wir in den Prater gegangen auf eine Stelze und 5 Bier. Ja? Das war wirklich so, da hast du, die Leute haben gedacht, das gibt's doch nicht. Da waren so 5 so ganz schmal gepickte, unglaublich, wo die Stelze hinessen und die 5 Bier. Mit Disziplin geht das.
Ja. Voll, also da sprichst du es eigentlich an. Wahres Leben und wirklich das Leben im Griff zu haben, ist mit Disziplin. Ja. Und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, die Leute haben keine Disziplin mehr. Keine so Geduld, keine Disziplin und keinen Willen mehr.
So ist es.
Und deswegen sind sie dann frustriert und können ihr Leben nicht leben und versuchen nach außen hin irgendwie das Leben zu konsumieren, indem ich kaufe, indem ich in Urlaub fahre, indem ich den schnellsten Weg gehe, indem ich das beste Tool dann irgendwie kaufe und das haben und eigentlich
nur frustriert. Ist schade darum, muss man schon dazu sagen. So, ich merke aber auch eines, ich setze es ja selbst an einem eigenen Training heraus, dass es nämlich eine Erhöhung der Lebensqualität ist, wenn ich hart trainiere, wenn ich mir Ziele setze, ich erreiche sie oder auch nicht. Also ich bin jetzt definitiv nicht unglücklich, auch daran, wenn ich die Ziele nicht erreiche.
Ja, das ist glaube ich einer der wichtigsten Punkte.
Ich nehme mir ehrgeizige Ziele her. Ja. So, ich wollte jetzt 3:12 bis 3:15 den Marathon laufen, in Linz war es zu heiß, ich bin 3:30 brutalst eingegangen, ja. War ganz hart, aber ich habe gedacht, ich komme ins Ziel. Gut, so. Die Zeit ist weg, aber in Anbetracht der Tatsache, der äußeren Umstände, geht halt nicht. So, aber man probiert's, man strebt den Weg an. Und dazwischen auch immer wieder sich etwas gönnen. Und letztendlich muss man schon dazu sagen, wir leben in Österreich. Wir sind so ein wohlhabendes Land. Ja? Es geht uns gut. Wir haben so eine hohe soziale Sicherheit, muss man schon sagen, trotz aller Unkenrufe. Ja.
Es ist ein absoluter Überlotto-Gewinn, in Österreich geboren zu sein, diese Staatsbürgerschaft zu haben. Weil wie viele Menschen gibt es auf dem Planeten? 8 bis 9 Milliarden. Ja. Wie viel sind wir in Österreich? Circa 8 Millionen. Und dann noch über die gesamte Menschheitsgeschichte auch noch in dieser Zeit, also in diesem Reichtum. Also es ist so, wie du sagst, es ist unglaublich.
Ich bin jetzt letzte Woche bin ich mit meinem Freund, bin ich zum Buschberg heraus. Und wir wollten ursprünglich die Tullner-Runde laufen, ging nicht wegen Hochwasser. Und mein Freund sagte, na, fahren wir doch Buschberg. Ja? Ganz allein, kein Mensch auf der Straße, wunderschön. Und wir haben uns dort hingesetzt und haben dann runtergeschaut und gesagt, geht's uns gut? Das Wetter war warm, es war einfach herrlich. Wir sind 120 Kilometer gefahren, waren 4 Stunden irgendwas unterwegs, ja, und haben einen wunderschönen Sonntag erlebt. Ja, also mit so viel sozialer Sicherheit, die wir haben. Wir haben uns dann hingelegt, haben gut gegessen, gut getrunken. Wo in allen anderen Herrenländerwäldern kannst du irgendwo hingehen und das Wasser einfach aus dem Bach raustrinken? Das ist so prädestiniert. Oder in Wien, Wasser.
Diesen Blick muss man sich auch bewahren, habe ich gemerkt, weil der Mensch, das ist immer so mein Lieblingsspruch, was ist der Mensch? Der Mensch ist der sich an alles sofort gewöhnt und dann ist es normal. Ja. Das könnte man jetzt schöner ausführen. Aber es ist Arbeit, sich diesen Blick zu erhalten, wenn du sagst, du trinkst da aus diesem Bach und du genießt es und du erkennst an, wie toll das eigentlich ist, das ist nicht natürlich. Also es ist, wie hast du das geschafft, dir das zu bewahren? Also ich meine, du kommst aus gewissen Verhältnissen, du hast die Perspektive, wie es auch sein könnte und so weiter, aber du bist auch ein Mensch und Menschen gewöhnen sich an alles, aber du hast dir diesen Blick irgendwie bewahrt.
Das war für mich wichtig.
Wie hast du das gemacht?
Da muss ich schon dazu sagen, ich komme nicht nur aus armen Verhältnissen, ich hatte wirklich Hunger. Es war so, in der Kindheit, ich hatte oft Hunger, weil wir doch viele Kinder waren. Ich habe 7 Geschwister, ja? Gemeindebauer, mein Vater hat nicht gar so viel verdient, wir hatten oft Hunger.
Ja? Was ja eigentlich nicht schlecht ist.
Was nicht jetzt, schlecht jetzt ist retrospektiv betrachtet,
Generell auch dieses Hungergefühl einmal zu erleben und sagen, okay, ich habe jetzt einmal für mehrere Stunden Hunger, das ist auch einmal wichtig, dass man das auch lernt.
Ja, und das für mich ist es ganz, das Hungern ist auch, das beschäftigt mich und begleitet mich auch mein Leben, weil wenn ich jetzt Marathon laufen will und ich möchte ein gewisses sportliches Ereignis und da weiß ich, da wäre es gut, wenn man ein gewisses Gewicht hat, na gut, dann strebe ich das an. So nach und nach, dass ich sage, so, okay, jetzt habe ich noch einen Monat bis zu dem Wettkampf, na gut, dann nehme ich noch einen Kilo ab. So. Und dafür nach dem Wettkampf, dann gönne ich mir etwas, dann gehe ich essen, trinken, so etwas. Mhm. Ja? Und natürlich auch so die Tatsache, ich war einmal als junger Mensch sehr schwer krank und ich wusste nicht, ob ich überlebe.
Aha, okay. Ja?
Und,
was genau?
Ich hatte Krebs.
Wirklich? Okay, interessant.
Und ich habe nicht gewusst, ob ich mit dem Krankenwagen oder mit dem Totenwagen nach Hause komme, immer nach der Krebschemotherapie. Okay. Es war wirklich so an der Kippe. Ich hatte das seltene Glück, überlebt zu haben. Mhm. Ja? Muss dazu sagen, da sind schon sehr viele Leute gestorben. Also 95% sind gestorben und nur 5% haben überlebt.
Vor allem also ich war Zeit,
einer von 20. Und das war für mich dieses Ereignis, das sagt, hey, du hast es geschafft, du hast überlebt, du hast so Hartes durchgemacht. Ja? Und das Leben kann jetzt nur mehr besser werden. Und das war es dann auch. Ja? Ich habe dann studieren können, ich konnte einfach wieder gehen, ich konnte wieder laufen, ich konnte wieder essen.
Wann
ja?
war das? Wann war das?
Das ungefähr? Ich war 20 Jahre alt.
20 Jahre?
20 Jahre alt. Okay. Ja? Und das war doch ein ganz ein hartes Jahr, weil es ein Jahr lang Spital, ein Jahr lang Chemo, wo man nicht weiß, ob man überlebt oder nicht und die Forecast waren nicht wirklich gut. Und wie ich dann aus der letzten Chemo draußen war und ich gesehen habe, du kannst jetzt wieder ins Kino gehen, so ganz, also banale Dinge. Mhm. Ja? Du kannst dich in eine Straßenbahn reinsetzen, du kippst nicht um. Das ist toll. Hey, ja,
du kannst ein, das Leben ganz
du kannst ein Buch lesen, ja, weil du intellektuell wieder aufnahmefähig bist. Ja. Und du hast soziale Sicherheit und das hat mir das Gefühl gegeben, sei dankbar.
Mhm. Ja, sehr schön.
Und da muss ich schon dazu sagen, das stimmt wirklich. Also trotz aller Unkenrufe, also wäre ich nicht in Österreich aufgewachsen, geboren, wäre ich nicht mehr am Leben. Das muss ich schon fairerweise dazu sagen. Weil das Sozialsystem mir die Medikamente, die ein Schweinegeld gekostet haben, bezahlt haben. Ja?
Unglaublich eigentlich, oder?
Also und,
eigentlich
unglaublich. Ja. Und so gesehen sage ich, für mich ist es so, jeden Tag, wo ich lebe, Gewinn.
Ja. Hast du damals in dieser schweren Phase, in diesem Jahr, warst du jemals nahe am Aufgeben oder hast du ein Grundgefühl gehabt von, es wird eh werden? Oder wie war da das?
Also deine innere
Einstellung
in dieser Phase? Die innere Einstellung war, da hat man wirklich tatsächlich, der Leistungssport, der hat mich am Leben gehalten. Mhm. Ich bin aus dem Hochleistungssport gekommen, ja, dreimal Training pro
Tag. Danke, Sport.
Und ich habe gewusst, es ist hart, du kannst kämpfen, du kannst leiden. Und bei jeder Chemo, das ist Leiden. 4 Tage lang nur leiden.
Nur ein Marathon laufen.
Also, und ich habe gedacht, so, da habe ich gesagt, na Moment, das ist ein Marathon, ein Klacks. Ja? Mhm. Marathon ist nach 2:35 vorbei. Ja? Und wenn man auch die anderen Leute sieht, die leiden, sagt, okay, schau her, jetzt musst du den Fokus drauflegen, überleben. Schau, dass du in deinen Körper hineinhorchst. Ja. Schau, was tut dir gut, was kannst du essen, vielleicht den Joghurt, vielleicht verträgst du es. Ja? Probieren, aha. Im AKH gibt es um 16 Uhr einen Schweinsbraten, du hängst noch an den Chemo, ja, also den speibst du sofort wieder raus, okay, danke, ich brauche keinen Schweinsbraten, aber vielleicht geht um 19 Uhr ein Joghurt. Mhm. Ja? Und
hörst du das Joghurt dann noch?
Du hörst in deinem Körper, was verträgst du und dann versuchst du zu schlafen, dich zu regenerieren, weil am nächsten Tag geht es wieder weiter. Und du kämpfst und durch diesen Fokus weißt du, hast du dieses Ziel. Das Ziel war damals Überleben. Mhm. Ja?
Wie beim Marathon eigentlich, oder?
Genauso wie beim Marathon. Es ist genau das Gleiche.
Wenn du ein Ziel hast, wenn du wirklich sagst, du willst 2 Stunden 30 laufen.
Korrekt, so ist es. Ja. Und so ist es letztendlich auch das Training auch so. Ja? Das Training heißt, das hat doch jeder. Aber wenn ich sage, verdammt, jetzt muss ich 150 Kilometer Rad fahren, es hat draußen 6 Grad und Schnürdelregen. Boah, fuck. Ja? Das wird scheiße. Ja, es wird scheiße, weil es wird saukalt, es ist gefährlich, weil die Autofahrer sehen dich nicht. Du hast aber 150 Kilometer auf dem Programm und du willst ja aber zum Ironman, du willst dich aber qualifizieren. Ist so. Ja? Mhm. Also mach das Beste, dann fahr halt nicht die Strecke, fahr halt von mir aus eine andere Strecke, wo weniger Verkehr ist, aber zieh's durch. Und umso mehr freust du dich, wenn dann irgendwann einmal Mitte März ein schöner Tag ist, es hat 18 Grad und du fährst irgendwo nach Beusdorf raus und sagst, super schön, es ist Mitte März, die Vögel, die zwitschern, die Knospenblüten, toll. Mhm. Ja? Ja. Wo der andere erst zum ersten Mal sein Fahrrad aus dem Keller rausnimmt, bist du schon voll dran.
Ja.
Und
so, das sind dann die Unterschiede.
Das, ja, und, das ist und, lustig. Als ich noch jünger war und noch mehr im leistungsmäßigen, systematischen Training drin war, bin ich auch im Winter so viel, wie es nur irgendwie geht, draußen gefahren. Natürlich gab es ja da schon super tolle Kleidung und das war eh so gesehen ein Klacks, aber auch bei Regen und fast schon Schneefall. Und ich hätte ja auch drin fahren können. Es gab auch damals schon tolle Heimtrainer. Damals habe ich natürlich überhaupt noch nicht so gedacht, wie du das gerade beschreibst, aber wie froh und happy ich dann war an einem schönen Frühlingstag.
Genau. So ist es.
Und ich habe ein Strahlen im Gesicht gehabt, alle anderen waren normal drauf. Ich habe mir gedacht, okay, warum ist da jetzt so ein Unterschied, aber ja, wenn du auch einmal da durchgräbst dich, dann ist das natürlich im Verhältnis was ganz anderes.
Und dieses Mindset, das bringe ich jetzt da zu meinen Lauftreffs, ich mache ja so regelmäßig Lauftreffs, jetzt fangen wir an mit diesen Bewegt im Park, kostenlos Lauftreffs, jeder kann kommen, Dienstag und Donnerstag, Gratistraining, wir machen Splits meistens, ja, oder Tempointervalle, was auch immer, ja. Und wir laufen dann auch regelmäßig im Winter durch. Ja, da ist es kalt, da regnet es, da
schneit. Aber in der Gemeinschaft geht es dann
sicherlich auch leichter. Und jeder sagt, jeder Einzelne sagt nach jedem Training, alleine hätte ich das nie durchgezogen.
Genau, das ist der
Punkt. Und das ist letzten Endes das, wo wir in der Gemeinschaft alle davon profitieren.
Und ich glaube am meisten du, oder? Also ich glaube, das ist deine wahre Lebensfreude, so wenn einer zu dir sagt, hättest du das nicht gemacht, dann hätte ich das nicht gemacht, oder? Das ist doch die schönste Zufriedenheit im Leben
eigentlich. So ist es. Und für mich natürlich der Bonuspunkt, ja, Add-on-Punkt ist es, ich muss mir nie überlegen, ob ich zum Training will oder nicht. Weil es warten 20 Leute auf mich.
Ich mache so alles für dich.
Und letztendlich, ich mag es ja letztendlich auch für mich.
Ja, natürlich. Ja.
Und wenn ich sage, das Intervalltraining, da trainiert jeder das, wo er steht. Der besser ist, der läuft schneller. Und der langsamer ist, der läuft langsamer.
Ja, voll.
Und so hast du immer was dabei. Und auch da im Winter, letztens sind wir wieder im Winter gelaufen. Ich glaube, das war irgendwann einmal Mitte Dezember. Da war es wirklich so widrigste Umstände. 1 Grad, dann 0 Grad, dann minus 1 und bei minus 1 war das blanke Eis. Ja? Und wir haben trotzdem die Splits durchgemacht. Ja? Und am Schluss haben wir gesagt, es ist unglaublich, dass man dort überhaupt noch laufen konnte, weil es ist blank. Wir sind aber gelaufen. Ja? So.
Und das schweißt schon zusammen. Natürlich ein schmaler Grat alles, aber das schweißt sicherlich zusammen, oder?
Und dafür die ersten Momente, wie wir dann plötzlich im Februar, dann so Mitte Februar, gab es einmal so einen schönen Abend und plötzlich hat man die Sonne gesehen. Mhm. Moment einmal, jetzt geht die Sonne unter, man sieht jetzt wieder etwas. Mhm. Es hat 6 Grad plus gehabt. Es war schönes Wetter. Also, toll!
Ja.
Und jetzt natürlich um die Zeit.
Ja. Ja. Es ist so lustig, dass du das ansprichst, weil wir reden ja auch sehr oft, wenn wir untereinander die Podcasts machen, mit anderen Gästen darüber, dass viele Leute heutzutage no pain, no gain, ich muss immer Gas geben, ich muss immer drauf pushen. Und wir wollen dann oft so ein bisschen ein Gegengewicht sein. Ja. So, nein, du musst nicht immer 10 von 10 und das muss nicht immer all out sein. Aber was ich dann schon auch merke, ist, dass wir manchmal, dadurch, dass wir dieses Gegengewicht sind, ein bisschen in diese Schiene, heute ist hart, okay, muss nicht sein und geh mal runter vom Gas. Aber das, was du ansprichst, stimmt natürlich auch. Und wenn ich jetzt an zum Beispiel so Wanderungen daheim in Kärnten denke, wo ich vom Weg abgekommen bin, dann war schon fast Sonnenuntergang. Ich bin noch irgendwo am Berg, wo kein Pfad ist. Also das, tatsächlich einmal das Gefühl von Lebensgefahr. Und wann hat man denn heutzutage noch in unserer Gesellschaft das Gefühl von Lebensgefahr? Genau, gar nie. Außer man ist vielleicht schwer krank und so. Und dann komme ich aber wieder sicher heim und die nächsten 3 Tage sind aber einfach mal toll. Einfach nur da zu sein, wieder im sicheren Haus. Das heißt, das, was wir sagen, ist schon auch wichtig. Leute, ihr müsst nicht immer jedes High-Intensity-Training 10 von 10 und so. Aber man darf auch nicht vergessen, hin und wieder dann sich doch einmal in den Schlamm, in die Kälte hinausbegeben. Genau. Auch wenn es nicht sein müsste. Ich habe daheim das Laufbandel, aber einmal im Monat mache ich es vielleicht trotzdem, um genau diese Perspektive zu haben.
Ja. Ich glaube auch diesen Reiz, den braucht man, diesen Überlebenskampf, den was du eben auch schon vorher beschrieben hast, oder auch jetzt dann mit dem Wandern, das ist in uns drinnen und wir brauchen das irgendwie und genauso ist das dann auch der Wettkampf. Also der Ironman ist wirklich ein Überlebenskampf.
Das ist schon
wahr, und wenn du dann auch noch eine gewisse Zeit erreichen willst, wo du wirklich sagst, ich bereite mich ein halbes Jahr voll vor, ich will da unter 9 Stunden oder unter 10 Stunden oder nur finishen, ist ja schon mal ein Erlebnis für den Anfänger. Und das braucht es anscheinend dass man wirklich diesen Willen und beim Ironman dann selbst kann man, weißt du, man hat halt dann so Vorstellungen und Wünsche und wenn man dann drinnen ist, so, es hat 30 Grad und man ist dann schon bei Kilometer 20 oder erst bei Kilometer 20, dann kommt auf einmal so in einem auf, Scheiße, es ist mir scheißegal, was ich gerade laufe, ich will einfach nur weiter, ich will einfach nur weiterkommen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Prozess. Ja. Ein wichtiger Prozess. Ja.
Und das sieht man jetzt zum Glück. Das ist schon eine gewisse Gegenbewegung, die man sieht, wie eben angeschnitten auch das High Rocks ist gut. Ja. Oder diese ganzen diese Trailruns, die jetzt boomen heraus. Ja? Das gefällt mir auch ganz gut, einfach dieses Zurück zur Natur. Das heißt, es muss nicht immer Hightech sein, es muss nicht immer das Laufband sein, ja. Und es muss nicht immer die Prater Hauptallee sein, sondern wir laufen etwas, eine andere Strecke ab und das kann auch schön sein.
Mhm. Ja? Und in der Natur sein ist ja auch therapeutisch, das wissen wir inzwischen Gott sei Dank aus Neurophysiologie, Psychologie, einfach in sehr rural Umgebungen sein ist was Tolles. Machen wir kurz noch in der Historie weiter oder schließen wir ab? Also wir haben deine extrem interessante Leistungssport-Kindheit-Jugend, dann Anfang 20, das Krebsjahr. Ja. Und dann bist du studieren gegangen und hast ja sogar auch noch promoviert in was? Also wie ist es damals ergangen?
Und das Studium war natürlich im Vergleich zu dem, was mir vorher passiert ist, ein Klacks. Ja? Mhm. Ich habe HTL gemacht, sehr viele Stunden, 45 Stunden pro Woche, arbeiten. Das war wirklich sehr, sehr fokussiert, schon von jungen Jahren an. Und dann kam ich zur Uni. Und dann hast du so die paar Stunden, das war fast ein Eldorado, das ist wirklich en passant gegangen. Drum, ich habe zwar in der Mindestzeit studiert, aber es war wirklich für mich gefühlt leicht.
Was war das Studium?
Sport und Betriebswirtschaft.
Sport und Betriebswirtschaft.
Ja, und BW, ja.
Das war eine natürliche Kombi?
Oder das war eine Kombination. Also Sportmanagement hieß es damals, ja. Und natürlich, aufgrund der Tatsache, dass ich so hart trainiert habe, habe ich dann auch hart gelernt. Und das war schon ein Benefit für mich. Ich habe gesagt, okay, also im Jänner und im Juni, da gibt es nichts weggehen, da gibt es 12 Stunden Lernen pro Tag. Knallhart, also von 8 bis 12, um 12 Uhr raus, 20 Kilometer laufen, ja, duschen, 14 bis 18 Uhr lernen, 18 Uhr halbe Stunde Stretching, 20 bis 24 Uhr lernen. Und das ganze Monat durch.
Und wie hat es mit den Sozialkontakten ausgeschaut?
Ja, die werden dann komplett an. Also der sagt, nein, ich will studieren. Und das war so, 1. Jänner, haben wir gesagt, okay, du schläfst dich aus, ab 1. Jänner um 10 Uhr beginnst du. Vom 1. Jänner bis zum 31. Jänner durch. Nicht Fokus. Weggehen, konsequent. Und natürlich, wenn du so einen Fokus hast, das war das, was ich euch gesagt habe auch, was du auch bei einem sportlichen Wettkampf hast. Du fokussierst dich hin. Also, bis zum 31. Jänner heißt lernen, Prüfungen machen, schaffen, Ende. Und du hast auch keine Abwechslung gehabt. Und die guten Studienkollegen haben das genauso gemacht. Ja? Und dafür haben wir was gemacht? Danach, Zuckerbrot. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, am 31. Jänner, da kann ich mich noch oft erinnern, ja, da habe ich um 16 oder 17 Uhr die letzte Prüfung gehabt. Der Tremper-Rucksack war schon im Auditorium, ja, und von dort aus sofort zum Flughafen und immer, immer, immer Fernost, ja, und dann dafür ein Monat lang Fernost. Also darum bin ich dann immer im Februar weggefahren, also Indonesien, Malaysia, Indien, ja, Sri Lanka, was auch immer, und das war so quasi die Belohnung dessen.
Ja. Wenn du dann der absolute Guru bist, dann brauchst du diese Belohnung auch nicht mehr, dann bist du überhaupt, aber geiler Prozess eigentlich, ist echt spannend, dass man dann, und das ist ja auch der Punkt, und das ist ja auch, was heute so schwierig ist, damals war es sicherlich noch leichter, weil du hattest ja damals das Handy noch nicht, diese Social Media und auch diese Fokussierung, sich wirklich auf einen Punkt für eine Stunde zu konzentrieren, das können ja die wenigsten. Ich merke selber, wenn ich dann zum Beispiel jetzt das Handy nicht auf Flugmodus, wenn ich zum Beispiel arbeite, dass wenn irgendwer schreibt, dann schreibe ich zurück, wieder abgelenkt und wieder abgelenkt und das dauert dann eigentlich ewig und du kannst dich überhaupt, und es wird ja auch heutzutage wirklich einem schwer gemacht, also wir haben wirklich viel Hintergrundgeräusche die ganze Zeit.
Sehr viele Ablenkungen, das war damals einfach viel fokussierter, muss man dazu sagen. Es gab wesentlich weniger
Ablenkungen. Und das spiegelt sich auch wieder, also in unserem
Tun. In vielen Dingen hattet ihr es schwerer, weil weniger Zugang, leichter Zugang zu Wissen und so weiter, und in so vielen Dingen hattet ihr es auch einfach leichter. Ja. Es ist halt beides.
Manche Dinge waren leichter, manche waren schwerer. Es war viel leichter zu studieren, war damals noch viel leichter. Ja? Also allein, es war noch nicht so dieses Kick-off-Gerangel vom ersten Semester an, wo man also einen Freund aus der Vorlesung rauskicken musste, um selbst einen Platz zu bekommen heraus. Ja, das ging damals noch relativ einfach. Ja? Das ist jetzt nicht mehr so gegeben.
Ja. Was war das Thema deiner Doktorarbeit dann?
Eigentlich war das die Thema, also wie verkaufe ich mich? Ja? Ich habe die Diplomarbeit geschrieben über Marathontraining, also wie trainiert man Marathon?
Ja.
Was sind die einzelnen Items? Wie ist der Zyklus heraus zu berechnen, die Periodisierung? Und dann stand ich da, war Magister der Sportwissenschaften und habe gedacht, na super, jetzt bist du Magister, aber welches Produkt hast du? An wen verkaufst du was und wie viel? Und darum war die Dissertation eigentlich ein betriebswirtschaftliches Thema. Der Wert des Sportes, wem verkaufe ich welches Produkt an Sport, zu welchem Preis, okay. mit welcher Begründung?
Ja.
Und das war dann schon, und das ist noch immer gang und gäbe. Das ist noch immer aktuell. Mhm. Wo ich jetzt sehe, wir sehen jetzt auch den Missbrauch, aber wir sehen auch da, wo es wirklich da hin, wo es falsch läuft. Denken wir an das gesamte Gesundheitswesen, das kostet uns ein Vermögen.
Ja, das ist ja auch wieder der Punkt, warum das ein Vermögen kostet, weil wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich zum Arzt, ich hole mir schnell das schnellste Medikament quasi, den schnellsten Weg und bin halt kurz für einen Moment halt geheilt gefühlt und dann kommt das wieder auf, weil ich halt nicht am Grundfundament, an der Ernährung, am Sport, an meinem persönlichen Stress und arbeite. Ja. Das ist halt der Punkt, was uns eigentlich sehr viel Geld kostet, weil die Leute auch nicht... Was ich halt merke, ist halt oft, dass die Leute gerne Verantwortung abgeben. Also wenn sie Probleme haben oder wenn sie eine Verletzung haben, dann schiebe ich es halt der Arzt. Der soll das schon irgendwie korrigieren und mir nicht selber Gedanken machen. Das ist auch ein bisschen verloren gegangen in unserer heute schnell lebenden Welt.
Es wird leider Gottes dem Arzt viel zu viel Verantwortung überladen. Ja. Ja, so quasi, ich bin krank, so quasi, da ist mein Körper, um den ich mich nicht kümmere.
Genau,
so,
mich nicht auskenne
also,
auch.
So, jetzt schiebe ich meinen Kadaver dann zu dem Arzt, ja, so, und jetzt reparieren aber schnell und möglichst schmerzlos, schnell und kostenlos und sei freundlich. Ja. Und der Arzt kann nicht. Also, du kannst doch nicht deinen Körper nicht ordnungsgemäß behandeln und von mir dann erwarten, dass ich den repariere.
Über Monate oder Jahre hinweg und dann für einen kurzen Moment halt quasi bitte machen wieder.
Ja. Aber das ist auch dieses Mindset, dass wir in der heutigen Zeit denken, wir können ja alles haben gleichzeitig. Ja. Und das stimmt halt einfach nicht. Das Universum funktioniert so, dass es Trade-offs gibt. Es gibt diesen Spruch, es gibt keine Lösungen, es gibt immer nur Trade-offs. Dir geht's schlecht, es kann dir besser gehen, aber irgendwas musst du dafür opfern. Ja. Vielleicht Freizeit, vielleicht musst du Arbeit darin investieren. Also es gibt nur Trade-offs, aber aus irgendeinem Grund denken wir können ja alles haben. Wir können das Geld haben, wir können die Freizeit haben, wir können die Gesundheit haben, aber gleichzeitig können wir auch nur auf der Couch liegen und es uns nur gut gehen lassen. Das
geht eben nicht,
Was willst du denn noch alles? Was willst du noch alles?
In den 80er Jahren haben wir schon betriebswirtschaftlich ganz klar bestimmen können, wie Sport richtig ausgeführt günstig ist für das Allgemeinbefinden der Person, günstig ist für die Gesellschaft und günstig für den Staat. Und das ist jetzt nun 40 Jahre her und es hat sich leider Gottes nichts geändert. Und das ist jetzt schon sehr bedauerlich, dass wir nicht geschafft haben, den einzelnen Bürgern zu erklären, du musst regelmäßig was tun. Du musst einmal in der Woche Kraft machen, mindestens einmal in der Woche Ausdauer. So, und wenn du das tust, dann können wir uns als Gesellschaft so viel Geld ersparen, so viel Freude kriegen, weil du über das Sporteln Serotonin produzierst, du bist glücklich und es passiert aber nicht.
Ja, aber das hat ja auch seine Gründe, warum es nicht passiert. Es wird ja auch einem richtig schwer gemacht. Also wenn du jetzt da in einen Arbeiter, wurscht jetzt, ob er jetzt da studiert ist oder nicht, hineinschaust, wenn der 40 Stunden arbeitet, eine Familie hat, er muss sich noch ums Kochen kümmern, er muss noch Wohnung putzen. Wenn er dann noch... Dann rufen ständig Leute an, das. Also es wird ja auch in unserer heutigen Zeit und in dieser Welt, die wir leben, wird es auch extrem schwer. Also es ist nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht. Ich glaube, vielleicht früher war es leichter, aber heutzutage wirklich Disziplin zu haben und auch wirklich, das ist der nächste Punkt, Nein zu sagen. Ja. Also auch die Leute, was ich halt auch so mitbekomme in meinem Umfeld und in meinen Athleten und auch den Menschen, mit denen ich interagiere, die meisten trauen sich auch nicht Nein zu sagen. Also dieses Nein lernen müssen wir auch einmal wieder erlernen, dass ich sage, nein, ich möchte mit dir nicht auf einen Kaffee gehen. Ja. Nein, ich möchte jetzt nicht mit dir eine Stunde telefonieren, weil ich möchte jetzt eine Stunde dehnen zum Beispiel.
Das ist was der Massimo auch gesagt hat. Das war damals in dieser Zeit viel, viel leichter, weil wir nicht so viele Ablenkungen hatten.
Ja. Ich meine, ich bin so... Vielleicht damals habt ihr es auch nicht können, Nein zu sagen, aber ihr habt es auch... Es war ihr habt die Option nicht gehabt, es war keine...
Genau. Und es ist schon witzig einfach, weil ich bin jetzt schon so alt. Keine Frage. Es gab damals keinen Fernseher. Mhm. Ja, mein Papa hat zwar beim ORF gearbeitet, wir hatten einen Schwarz-Weiß-Fernseher, aber da war bis um 17.55 Uhr das Testbild. Mhm. Und da hat mich keiner geschaut. Ja. Und was haben wir gemacht? Wir sind in den Park gegangen. Ja? Ja. Und, von der Schule nach Haus. Ja, was gibt's zum Essen? Oje, Kochsalat und Erbsen. Danke. Ja. Tschüss, das schmeckt mir nicht. Ab in den Park. Und wir haben bis am Abend am Park gespielt. Na, was haben wir gemacht? Schön. Brockenschlachten, Klettern auf den Bäumen. Ja. Wir hatten auch noch Klettergestelle. Ja. Wir hatten auch noch, das werdet ihr gar nicht mehr kennen, wir hatten noch Klopfstangen. Ja? Das gab es in den Gemeindebauten, das gibt es gar nicht mehr. Okay. Klopfstangen. Ja. Ja? Ihr werdet es gar nicht kennen. Klopfstangen, das sind diese Teppichklopfstangen, diese dicken Stangen, wo dann die alten Damen
der Teppich
mit
drauf,
dem
Teppichbracker. So 10. 11. Bezirk so. Noch, ja.
Und jedes Kind im Gemeindebau, jedes Kind konnte auf den Klopfstangen einen Fake-Aufschwung, einen Fake-Umschwung, eine Langeweile, eine Schere, jeder. Ja? Ja. Selbst der dicke Zuckerbäcker Willi damals hat gegangen. Und was haben wir gemacht? Wir haben das als Sportgerät missbraucht oder benutzt. Mhm. Und jeder, wir waren damals 5 Jahre alte Kinder, wir konnten die Stangen noch gar nicht halten. Wir sind so drauf und das ging. Mein älterer Bruder hat mir das vorgezeigt. Ja. Ich habe es nachgemacht. Wenn es blöd war, bist du hingefallen. Ja.
Das Problem ist aber auch, heutzutage geht das ja gar nicht mehr, weil du sagst, wenn du blöd bist hingefallen. Heute, wenn das irgendein Kind, wenn ich solche Kinder beobachte im Spielplatz, dass die Leute, also die Eltern, die Mutter, der Vater hingehen, na aufpassen, nicht das stürzt. Ja. Und ich denke mir so, what's going on hier? Ja, ich gehe ganz weit weg und die Mare ist 2,5 Jahre und klettert herum und mir, wenn sie stürzt, dann stürzt sie. Das ist wichtig.
Ja, Vorschriften, Bürokratie, du hast auch gesagt, wir sind ein bisschen verweichlicht und manche würden jetzt sagen, aber es stimmt halt auch einfach. Also was wir Kindern, was wir uns selber zumuten, hat abgenommen.
Genau.
Ja? Und unser Bedürfnis an Sicherheit und alles muss geregelt sein.
Ja.
Und da kannst du uns ja auch noch einiges erzählen. Das würde uns auch noch extrem interessieren. Also du machst ja nicht nur dieses Bewegt im Park und so weiter und Sachen in Firmen.
Was machst du eigentlich nicht?
Du machst so viel. Du organisierst ja auch in ganz Wien, jedes Jahr einige Laufbewerbe. Ja. Und da musst du uns vielleicht auch kurz erzählen, wie dieser Prozess eines Laufbewerbs organisieren, Behörden, Bürokratie, früher
versus
heute. Aber auch die Freude, tatsächlich dann als Moderator dazustehen und da 100, 200, 300 Leute zu haben, die zu deinem Bewerb kommen.
Ja. Aber was mich auch als erster interessieren würde, warum? Ja. Also warum machst du diese Veranstaltungen? Was ist so deine...
Da gibt's auch ein bisschen was Lustiges zu erzählen. Wir haben uns vor ungefähr 30 Jahren zusammengetan und waren recht engagierte Sportler, so alles um die 2,35, 2,40 Marathonläufer raus. Und wir haben festgestellt, dass im Sommer gab es keine adäquaten Vorbereitungsläufe. Mhm. Ich habe einen mit dem Andi Hahnreich, um Gottes Willen, da mussten wir immer nach Steinach-Irding zum Halbmarathon fahren im Sommer. Weil wir wollten ja wir haben uns vorbereitet für die Herbstläufe, für Krems, für Berlin, für whatever, ja, für Halbmarathon und Marathon. Und dann hat der Andi gemacht, du pass auf, wäre das nicht gescheit, wenn wir da selbst in Wien so Vorbereitungsläufe machen. Und zwar, schau her mal, ohne viel Schnickschnack, just run, das war dieses Thema. Um halb neun in der Früh ist der Start. Renn am Siemer, am Halbmarathon, am Zehner. Es gibt keine Medaillen, nichts, diesen Schnickschnack, keine Siegerehrung um 2 Uhr. Sagt nein, laufen, schnell laufen, gemeinsam laufen, sprich, Halbmarathon knallen, 8.30 Uhr ist der Start, um 10.30 Uhr waren wir im Ziel, dann trinkst du ein bisschen was, nicht allzu viel, kein großartiges Buffet, du nimmst ein Wasser, ein ISO, ein paar Schnitten und dann gehst du nach Haus. Und um 11 Uhr waren wir zu Haus. So, ja, genau. Geil. Aus Siegerehrung interessiert
keinen Menschen. Ich glaube auch so willst du mehr Anfänger abholen.
Ja, genau. Und günstig, ja, Siegerehrung, haben auch gleich gesagt, es gibt keine Pokale, weil es gewinnen sowieso immer nur die gleichen. Und das war auch so ein Schlüssel. Wir haben dann so Pokale gehabt und dann sind dann die Leute gekommen und sage ich, hörst am wenig magst du gebeten, oh, ich habe 500 Pokale. Was das? Schenk's irgendjemanden anderen. Ja, der zweite. Ja, der. Erst, ich habe auch so viel. Und der dritte, weißt du was? Und dann hat er gesagt, weißt du was? Wenn du mir da so ein Sackerl vom Stöck gibst, ja, habe ich mehr davon. Und dann war die Idee, stimmt.
Funktionell.
Und dann sagt er wenig, du, ich will eins, ja. Und seither haben wir eben diese Sieger, wir haben keine Pokale mehr, sondern es bekommen die schnellsten immer Ströcksackerln.
Geil. Ja. Und somit ist auch Ströck ein Hauptsponsor geworden, oder? So.
Das war die Genesis. Und der Sommerlauf gehabt, das sind 4 Läufe, so alles in 14 Tagen Abschnitt, damit man sich im Sommer auf die Herbstwettkämpfe vorbereiten. Natürlich wissen wir, im Sommer ist keine Höchstleistung möglich, weil es zu heiß ist. Ja, die besten Leistungen hast du so bei Halbmarathon, so 10 bis 15 Grad. bedeckter Himmel, windstill, trocken. Das wissen wir. Und das sind halt diese Wettkämpfe, die im Ende September, Oktober, November sind. Gut. Und so haben wir damit begonnen. Und natürlich, nachdem wir selbst Läufer waren, haben wir gewusst, was ist denn einem Läufer wichtig. Ja? Mhm. Die Kilometer müssen stimmen. Ja? Das ist immer ganz wichtig.
Das Einzige.
Ja, so, die Strecke muss stimmen. Also wenn ich hinschreibe 7 Kilometer, dann soll es 7 Kilometer sein und nicht 6,8. Sondern ja. Das muss genau passen. Ja? So, du sollst pünktlich starten. Ja? Ja. So. Wie gesagt, und die Zeiten und der Athlet, wenn er ins Ziel kommt, soll sofort seine Zeit sehen. Aus. Ja? Und ob der jetzt der 17. wird in der Klasse M40 oder der 20. in M5, ist den meisten Leuten zum Glück relativ egal. Es soll schnell und soll einfach sein.
Voll.
Und das ist auch das Credo, so wie wir es durchführen. Ja? Es gibt nämlich andere Bewerbe, wo halt mehr verlangt wird, mehr bezahlt wird. Man fragt mich immer wieder, bekommt man bei Ihnen Erinnerungsmedaillen? Und da sage ich immer, nein. Warum kriegt man keine? Weil ich es kaufen muss und ihnen das verrechnen muss. Und eine schöne Erinnerungsmedaille hat einen schönen Preis.
Ja, voll. Also, aber die Leute wissen ja das nicht. Also die wissen ja das wirklich nicht, was da für ein Aufwand dahinter ist und das alles wirklich, jeder kleine Scheiß. Weil du musst es ja auch auf 300 dann rechnen. Ja. Und ich glaube, das ist auch das Missverständnis. Und das, was verlangst du eigentlich für eine Veranstaltung?
Naja, unsere Veranstaltungen sind relativ günstig. Also wir verlangen für die 4 Läufe 70 Euro.
Also bitte sofort anmelden, auch wenn sie nicht startet. Einfach bei 70 Euro ist echt.
Das sind 4 Läufe. Ja. Für Wahnsinn. 17,50 Euro pro Lauf.
Ja. Wo gibt's das noch?
Und
das gibt's nirgends.
Nirgends. Und der Hintergrund ist das, wir lassen den ganzen Schnickschnack weg. Ja. Wir wollen nicht, dass die Leute noch sitzen bleiben und konsumieren. Wir machen die Siegerehrung sogar während des Laufs. Die 7 Kilometer Siegerehrung ist, da laufen die Halbmarathonläufer noch immer. Weil es egal ist, die Leute wollen nach Haus. Und wir sehen sie immer bei den eigenen Siegerehrungen. Ich bin immer sehr enttäuscht, wenn ich dann, also in der M60, M70, da haben wir zum Teil wirklich sehr, sehr gute Läufer. Wir kommen ganz am Schluss dran. Ja? Ja, ja. 2 Stunden oft dauert eine Siegerehrung und da ist niemand mehr da.
Und nach der Veranstaltung dann auch, wenn die Triathlons ist auch extrem, das ist noch schlimmer, weil du hast eine Veranstaltung, weiß ich nicht, um 9, ja. Dann ist die olympische Distanz ist zum Beispiel um 12 zu Ende, dann um 13 Uhr kommt der Letzte ins Ziel und dann 3 Stunden später ist dann...
Ja, und wir sagen alle, nein, viele Leute sagen, ich hole mir den Pokal gar nicht ab, mir ist die Zeit zu schade, weil ich habe eh schon 20 Pokale. Und das war eben diese Idee, keep it simple, keep it safe. Ja?
Ja.
Und schon auch auf Leistung und wo, das ist auch euer Job oder unser Job ist, es ist schon sehr viel so ein Wunsch dabei, auch anderen Leuten dieses tolle Gefühl von besser werden zu vermitteln zu können. Ich habe die größte Freude, nicht mit den Supersportlern, die noch ein bisschen besser werden, die größte Freude habe ich mit Leuten, die ganz unten ganz schlecht sind und sagen, Benno, wir sehen, das geht nicht. Ich bin so schlecht, du wirst mich nicht zum Laufen bringen. Ich habe jetzt einen Patienten, der war schwerst krank heraus und innerhalb von kürzester Zeit hat der 10 Kilogramm abgenommen und konnte plötzlich 10 Kilometer laufen in seinem Leben. Er sagt, unglaublich, dass ich das noch einmal erleben darf, dass ich 10 Kilometer laufen kann, ohne total zusammenzubrechen. Und das ging nach einem Jahr Training.
Mhm. Ja? Und dann ist ja auch geil, wenn die Leute dann mit deinen Bewerben sich immer wieder vergleichen, oder?
Genau.
Also jedes Jahr und dann ist ja das so ist ja auch es, irgendwie das Ziel dahinter und das motiviert halt dann.
So ist es. Wir machen das immer gleich, wir sagen, da sind die Zeiten, also wir versuchen das günstig zu machen, immer zur gleichen Zeit, immer am Sonntag, 8.30 Uhr. Ganz schnell durchziehen, wir ziehen auch die Siegerehrung am Schluss auch ganz schnell durch, weil sowieso immer nur die gleichen gewinnen und insgesamt soll es einfach, keep it slim, keep it safe.
Ja. Ich finde es extrem toll, dass du generell bei Sachen, bei denen du einfach leidenschaftlich dabei bist, das einfach so positiv ansprichst und man merkt einfach, was für ein Drive dahinter ist. Ja. Deswegen tut es mir fast schon leid, jetzt kurz in die Richtung zu gehen, aber einfach nur, dass es die Leute auch checken. Ja. Du hast uns mal hinter den Kulissen ein bisschen erzählt, wie das bürokratisch teilweise so ausschaut und einfach nur, das ist uns, glaube ich, sehr wichtig, dass die Leute mal checken, was dahinter steckt. Selbst so einen kleinen 7 Kilometer, 5 Kilometer Donauparkrun oder was auch immer auf die Beine zu stellen, dass das nicht nix ist. Ja? Also bitte ganz kurz.
Also da muss man schon dazu sagen, wie ich den ersten Bescheid von der Polizei bekommen habe, ist mir wirklich schlecht geworden. Ich habe gar nicht gewusst, wie viele Magistratsabteilungen wir in Wien haben. Es waren 40 Stück an Institutionen, die alle das Placet geben mussten, also okay sagen mussten. Ich habe gar nicht gewusst, was wir das alles haben. Ja? So, und als Veranstalter bist du immer so mit einem Fuß im Kriminal, ja? Weil du musst Auflagen
erfüllen, ist das Kriminal
die du eigentlich nicht erfüllen kannst. Das ist unmöglich, das geht nicht, ja? Oder sollst. Ja?
Die wollen dich eigentlich, dass du zahlst.
Ja,
oder?
Die wollen. Ja, und trotz, und so gesehen wird, nein, wir machen das. Und dann redest du mit den verantwortlichen Referenten, aber muss ich auch schon in der Polizei mit dem Verkehr, im Verkehrsamt, die sind wirklich sehr nett, die sind schon sehr bänisch. Das ist wichtig und das ist wichtig. Schauen Sie bitte auf die Sicherheit, das ist ganz wichtig, dass sich keiner wehtut. So. Und ob die Becher jetzt aus Plastik sind oder aus Papier, dann räumen wir es halt wieder weg, ja, weil eigentlich auch Plastikbecher auch nicht mehr erlaubt sind, ja, oder auch diese Plastikflaschen auch nicht mehr gewünscht werden. So, aber auf der anderen Seite hast du Sponsoren, die dir halt das Mineralwasser in einer Plastikflasche geben.
Das ist ja deine Aufgabe, dass du es dann auch umfüllst für alle, weil das ist ja, du hast ja so viel Zeit, so
ist und es, ja, absurd, genau. Oder? Und das ist, also man hat wirklich also viele Magistrate dran, und wenn man das aber hinterfragt, dann hat das schon auch in vielen Bereichen seine Berechtigung. Also allein Sturmprofil, also hallo, wenn es Sturmwarnung gibt, dann müssen Sie die Veranstaltung abbrechen, weil wenn ein Ast kommt und der verletzt jemanden, oder die Zelte, die müssen richtig gesichert werden. Ein Sturm, der nimmt das Zelt, reißt es aus der Verankerung raus, wenn das nur ein Auto erwischt, das ist nur Geld. Ja? Aber sie verletzen damit ein Kind. Das ist nicht so ganz ungefährlich, weil sie sind dafür haftbar. Mhm. Ja?
Ja.
Es knöchelt ein Läufer um. Es läuft jemand in ein Fahrrad hinein. Das heißt, sie kreuzen ja zum Beispiel Fahrradwege. Ja? Ja. Wo war der Streckenposten? Ist der richtig ausgebildet? Mhm. Hatte der die Übersicht?
Ja.
Ja? Das sind so alles so Dinge, an die denkt man gar nicht.
Ja. Aber das ist ja spannend, oder? Natürlich wollen wir gerne Sicherheit haben und das Risiko minimieren.
Ja.
Aber je mehr ich das Risiko minimiere, desto mehr steigt der Aufwand dafür.
Korrekt, ja.
Und das ist dir wahrscheinlich bekannt, das Pareto-Prinzip, 80-20-Prinzip. Ja. Wenn wir diese letzten 20% rausquetschen wollen an Sicherheit oder auch an Leistung, dann wird der Aufwand, der steigt exponentiell an.
Ja.
Und dann ist die spannende Frage, okay, wie viel Risiko nehme ich in Kauf?
Correct.
Also wo sage ich jetzt einfach, das können wir jetzt nicht auch noch sichern, das müssen wir leider offen lassen,
Correct.
Weil der Aufwand, der dafür notwendig wäre, steht in keinem Verhältnis zu irgendwas.
Wie bei der Prüfung, oder?
Ja.
Wenn du mich so Prüfung vorbereitest, lasse ich das jetzt weg,
weil der Aufwand viel zu groß ist.
Ist genauso mit Streckenposten. Und das ist auch der Grund, weswegen wir in Wien nur eingeschränkte Laufmöglichkeiten haben. Und das ist wirklich, das tut mir so leid.
Schade auch, ja.
So schade. Wir haben eine hervorragende Laufstrecke in Wien, die Prater Hauptallee. Mhm. Das ist die Number One Laufstrecke.
Das weiß auch der Kipchoge.
Wir haben Weltkultur, Sportkulturerbe, Kipchoge, 1,59,42. Ja? Ja, so.
Weiß nur keiner mehr, weil das auf der Hauptallee schon längst weg ist.
Ja, so ist es, ja. Es gibt ein Denkmal. So, und das Traurige ist das, ab dem nächsten Jahr bauen sie uns quer über die Prater Hauptallee die Straßenbahn, und damit sind 90% der Laufveranstaltungen nicht mehr möglich, weil die Straßenbahn Vorrang hat und wir leider Gottes diese Straßenbahnkurzführung nicht mehr organisieren können.
Okay, und wo soll das noch einmal, das höre ich zum ersten Mal, wo ist das jetzt noch einmal genau?
Also das tut weh ohne Ende.
Aber da sind wieder Leute am Werke, die halt eben das nicht berücksichtigen, oder?
Denen ist das wurscht.
Um was geht es jetzt wirklich? Was für eine Straßenbahnlinie? Und da geht es wahrscheinlich um 500 Meter, dass die Leute halt nicht um 500 Meter mehr gehen müssen, oder?
Es ist so skurril und so aberwitzig. Es hat zwar schon eine Petition dagegen gegeben, sie verlängern die Straßenbahnlinie 18, die von der Schlachthausgasse runterfährt, über die Stadionbrücke, über die Meiereistraße zum Stadioncenter. Dort, wo jetzt der Bus fährt. Ja? So, es fährt der Bus. Der Bus ist tagsüber leer. Da fährt kein Mensch. In der Früh stimmt, da fahren viele Leute, aber in der Früh ist alles voll. Und wir hatten die Idee, bitte, machen Sie nicht zwei Straßenbahntrassen durch. Das kostet jede Menge CO2. Zwei Jahre lang ist die Bauzeit. Das heißt, dann können die Laufbewerber gar nicht durchgeführt werden, weil ein Straßenbahnfundament ja irre groß ist. Ja? Und ist die Prater Hauptallee genau beim Kilometer 2. Dort, wo das Stadionbad ist, ja, der Parkplatz, da führt dann die Straßenbahn in Richtung Stadioncenter.
Weißt du, was wir machen? Wir nehmen alle unsere Läufer und wenn die Bauarbeiten beginnen, setzen wir uns dort hin und sagen, wir wollen nichts. Ja, ja. Weil das wird wirklich einmal Sinn ergeben, oder? Ja. Das wird wirklich einmal Sinn ergeben,
es ist,
oder?
Es ist, wir kleben uns fest, oder? Ja, ja, es tut wirklich weh. Weil ich war letztes Jahr, war der Kipchoge noch einmal da und bei diesem Race, wo dann versucht wurde, die 400 Meter
in der Zeit. Ja.
Und da war auch der derzeitige Bürgermeister. Wir haben auch den Bürgermeister gesprochen. Und allein schon optisch sieht man, dass der Bürgermeister nicht besonders sportlich ist. Ja.
Das hast du mir hoffentlich nicht gesagt.
Das höflich auszudrücken. Und wenn man sieht, wenn man fragt, schauen Sie her, da laufen jeden Tag tausende Leute. Tausende. Und das ist so wichtig für uns, nämlich auch da.
Die ganze Hauptteile wird versorgt.
Auch also wirklich sportlich Aktive, die wollen ihre Splits laufen. Die wollen, wenn wir 20 Kilometer laufen, dann haben wir jede Kilometer ab und wir sagen, okay, auf die Sekunde genau. Ja? Und selbst Julia Meyer sagt, hey, was ist das für ein Unfug? Wo sollen wir denn trainieren? Prater Hauptallee ist super, die ist windgeschützt, die ist hell. Man kann Sommer, Winter, die wird 22 Stunden pro Tag benutzt. Ja. Und sie machen es kaputt.
Aber ich glaube, wenn wer wirklich aufschreien kann, dann muss es noch viel mehr die Julia Meyer machen. Weil so medial merke ich jetzt nichts. Vielleicht hat sie schon mal schon erwähnt, aber dann muss sie das wirklich einmal Tag wiederholen, wiederholen.
Es ist gegessen, leider Gottes. Ja. Okay. Es ist,
die, also hilft nichts. Also wann machen wir den Termin, dass wir uns hinsetzen?
Hilft nichts. Also tut wirklich weh. Hintergrund ist, dann fährt die Straßenbahn drüber. Und man sieht, und dann kann man aber auch diese ganzen Laufbewerbe wie Halbmarathon oder 7-Kilometer-Lauf nicht mehr durchführen. Warum? Weil ein Straßenbahn-Kurzführen so exorbitant
viel Geld
kostet, dass man einfach, man bräuchte einen Sponsor, der da 12.000 Euro nur dafür hergibt, dass man die Straßenbahn nicht fahren lässt und dafür Ersatzbus.
Ja, da müsste er eigentlich, als wenn die Stadt Wien das unbedingt bauen will, müsste eigentlich die Stadt Wien, ja, wir bauen es, aber wenn ihr dann Veranstaltungen habt, dann kostenlos.
Ja. Ja,
das tun sie nicht. Die richtige
Herangehensweise. Wir haben schon eine Alternative geschaffen, wo man überhaupt nichts umgraben muss. Das ist viel kostengünstiger. Wir nehmen Elektrobusse, die zwischen den beiden U-Bahn-Stationen immer kostenlos hin und her.
Aber das finde ich geil, anstatt dass ihr sagt, das ist scheiße, was ihr macht. Ihr findet wenigstens alternative Lösungen.
Diese Alternative, mit 6 Elektrobussen, ja, mit jeweils für 30, 40, die nur diesen 2 Kilometer hin und her fahren. Elektrobusse, ja, brauchen ganz wenig Strom heraus. Ja. Wir müssen nichts aufgraben, wir müssen keine Bäume fällen, ja, die man jetzt fällen muss für die Straßenbahnen. Ja. Wir müssen nichts umgraben, die Leute können weiter trainieren und wir können die Prater Hauptallee Querung über die Mährische sofort mit Schranken, so wie sie Samstag, Sonntag eh schon ist, sperren. Mhm. Ja. Und dann hätten wir das Problem sofort gelöst. Es wird nicht gemacht. Ja. Und das ist wirklich bedauerlich. Ja. Heuer, wie gesagt, mache ich noch diesen Sommerlaufcup in der alten Strecke, ja, mit dem Halbmarathon. Ab dem letzten Jahr muss ich auch dazu sagen, dazu bin ich viel zu sehr Wettkampfsportler. Können wir nur mehr 5 Kilometer laufen, maximal 10 Kilometer, weil man sieht es eh, diese 5 Kilometer Strecken kann man entweder oben oder unten laufen und dann hat man pro 5 Kilometer 3 Spitzkehren. Und das ist, damit kann man nicht wirklich schnell laufen. Und wenn man 10 Kilometer laufen würde, würde der schnellste Läufer ja bereits die langsamsten Laufen bei Kilometer 7 oder 8 überrunden und der kommt nicht durch. Der schnellste Läufer kommt mit 21 km/h daher, die langsamsten Läufer laufen 7 km/h oder gehen und du hast bei 3 Spitzkehren immer den Wendepunkt. Der läuft in eine Phalanx rein.
Ja. Tue ich nicht. Benno, du bist so voller Geschichten und so voller Leidenschaft. Unser Equipment hier wird schon in die Knie gezwungen. Ich glaube, in dir steckt noch so viel mehr interessante Dinge. Kübeln wir es mal für heute ein und lassen uns bitte einen möglichen zweiten Termin vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten offen, weil da ist, glaube ich, noch echt viel drin. Fass noch einmal kurz zusammen die 4 Läufe des Sommerlaufscups, Donaupark Run und was für ein Angebot du sonst noch für Leute bereit hast, dass wir das noch einmal schön haben. Und
ja. Ganz kurz noch Donaupark Run, das ist schon am kommenden Dienstag heraus. Ja, das ist mein persönliches Zurückgeben. Ich habe überlebt. Die Stadt Wien hat mir das Überleben gesichert im AKH. Jetzt möchte ich etwas zurückgeben. Ich mache seit 25 Jahren einen Charity-Lauf, wo 100% des Nenngeldes einem wohltätigen Zweck gespendet wird. Und das ist SOS, derzeit noch SOS Kinderdorf. Ich bin jetzt ganz unschuld zu sagen, ich habe 120.000 Euro gespendet. 120.000 Euro.
Ja, danke dir. Und
Ich mag es weiter, weil das ist mir wirklich ein Anliegen, weil ich sehe, es gibt so viele Kinder, so viele Leute, die brauchen das, ja, haben kein Sprachrohr. Und da denke ich mir, da gebe ich was zurück.
Ja.
Ja? Und deswegen auch da 100% des Nenges. Es gibt ja, vielleicht kennt ihr das, es gibt ja so sogenannte Charity-Läufe. Ja? 90% dieser Läufe sind höchst, ganz ehrlich gesagt, nicht sehr ehrlich. Wings for Life spendet 100%.
Für wirklich? 100%?
100% für die Rückenmarksforschung.
Okay.
Wir 100%. Es gibt einen Lauf, der wird am Abend durchgeführt. Ja, das sind auch sehr viele Leute. Ja, da werden von den 100, von dem Startgeld überhaupt nur 8% gespendet und 92% sind Spesen.
Ja, zumindest, weißt du.
Und das ist, da haben wir gesagt, was. Nein, wir machen das nicht, wenn mit 100% des Nenngeldes 1:1 an einen wohltätigen Zweck gespendet und das noch dazu in Österreich, wo auch dann die Spendenempfänger vor Ort sind. Ja, wir kriegen das. Und was sagen Sie uns, was machen Sie mit dem Geld? Und das ist eben das Anliegen, wo ich sage, das mache ich weiter.
Mhm, ja? Sehr schön, sehr schön.
Wir haben jetzt 250 Anmeldungen, also wir werden so wie jedes Jahr um die 300 Starter haben. Das kann man relativ einfach rechnen. 300 mal 20 Euro ist das Nenngeld, auch 20 Euro. Kriegst du einen Lauf mit Essen, mit Trinken, ja, mit Zeitnehmung. Wahnsinn. Ist eh günstig, ja? So.
Könntest du ruhig 30 verlangen und 10 Euro für dich dann eigentlich, oder?
Nein, das tue ich nicht. Das mache ich
weiß,
nicht.
Warum nicht?
Weil das ist für mich dann nicht ehrlich. Ja?
Okay.
Wenn ich sage, Spenden auf Charity ist Charity aus und ich spende das.
Aber du steckst schon sehr viel Zeit hinein, oder?
Natürlich.
Also absurd viel Zeit, oder?
Ja, nein, es sind 80 Stunden schmeiße ich da rein. Ja? Ja. So, natürlich könnte ich auch arbeiten um das Geld. Ja? 80 mal 40 ist auch Geld, ja? Würde ich Geld bekommen. Aber ich habe einen Sponsor gefunden, einen Name-Giving-Sponsor, die Firma Takeda, wo ich gesagt habe, die übernimmt die Kosten der Organisation. So, sie zahlen das,
das ist
damit
schön,
ja. Ist es ganz klar, dass 100% des Nenngeldes dann an das SOS Kinderdorf oder im nächsten Jahr wird es was anderes sein. Da schauen wir, also Projekte, schwimmen mir vor, Sport, ich denke mal so Bewegungsprogramme für behinderte Kinder oder für sozial benachteiligte Kinder.
Ja.
So die Migranten, die halt irgendwo, wo auch immer sitzen und keine Beschäftigung haben. Das wäre mir so ein Anliegen.
Voll, das wäre auch richtig notwendig.
Und dafür geht es, ja, und da kann man Integration betreiben. Und das ist es, was, solange ich kann, werde ich das immer wieder
machen. Bis zu deinem Tode, sehr schön.
So ist
sehr
es,
schön. Das mich würde noch eine Abschlussfrage sehr interessieren. Auf deinen Schultern lastet extrem viel Verantwortung.
Ja.
Wie machst du das?
Ehrlich,
wie machst du das?
Das, was ich gesagt habe, ich habe eine harte Kindheit überlebt. Ich habe die Krebstherapie überlebt heraus. Und das gibt mir so viel Kraft innen. Ich weiß, ich schaffe es. Das ist in mir so drinnen. Ich arbeite sehr gern und ich arbeite sehr gern hart. Allerdings, ich habe so Work-Life-Balance. Das heißt, ich habe aber auch so Phasen, wo ich dann tagelang nichts machen kann. Also ich liebe das. Als Student habe ich das immer genossen. Ich habe das erklärt. 3 Wochen Strand und 3 Wochen aufs Meer schauen. Das kann ich.
Okay. Ja.
Oder 3 Wochen, dann nehme ich meine Gitarre und spiele stundenlang und übe stundenlang am Strand. Und ich nehme kein Handy mit, das lasse ich zu Hause.
Du bist 3 Wochen dann off.
Und bin
bist dann wie
3 Wochen lang offline. Und das ist für mich auch so das Pendant. Ja.
Mhm.
Und das liebe ich einfach. Da sieht man, was dir das Leben bietet. Hart arbeiten, erfolgreich sein. Wenn du Misserfolg hast, dann dran arbeiten. Aha, warum hattest du Misserfolg? Dann die Grenzen ausloten, schauen, was geht und insgesamt mit dem Leben zufrieden sein. Und das ist eigentlich so, mit dem bin ich bis dato sehr gut gefahren.
Meine Damen und Herren, Karl Benno Benesch, vielen Dank.
Danke ebenfalls für das Gespräch.
Work.
Ja.